Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Ich hab die Nase voll. Ehrlich, ich bin fertig mit dieser Arbeit. Kannst du
vergessen?
Hören
Sie, Herr Professor.
Ach, ich hab Schwester Gina entlassen. Es ist sinnlos. Du kannst sie alle vergessen, die Weiber. Nur hier runterschlucken das Sperma. Und ich und meine Forschungszwecke nichts zum Verzweifeln.
Oh, sehr schwierig.
Schwierig. Ja. Große Scheiße, ehrlich gesagt.
Ja.
Ich hör auf mit dem Ganzen. Ich geh Golf spielen. Das hier kann man ja vergessen. Beim Golf weiß ich, was ich habe.
Aber nein.
Dies ist nichts.
Aber Professor, alles ich habe nichts. Neulich eine Anzeige geschaltet. Im Wartezimmer sind zwei Mädchen, die machen einen recht guten Eindruck.
Zwei Mädchen?
Ja, zwei Mädchen. Ich würde sagen, dass...
Also, die Mädchen. Sind sie hübsch? Sind sie gut?
Ja, ich meine, sehr sexy.
Ich brauche Sperma, wissen Sie? Viel Sperma, um meine Forschung durchzuführen.
Ah, das ist kein Problem.
Ich kann es
das
ja versuchen.
Das ist kein Problem, denke ich.
Ich werde den Mädchen eine Chance
geben. Ja.
Für meine Forschungen. Für die Menschheit.
Darunter geht's auch nicht. Für die Menschheit.
Es muss für die Menschheit sein, Reini. Das ist wirklich unscheiß. Kann es sein, dass es dein neuer Lieblingsfilm ist und du einfach jetzt die nächsten 30 Folgen Alliteration nur daraus machst?
Nee, das Schöne ist, ich muss da nichts mehr suchen. Ne? Also bei allen anderen Sachen müsste ich halt jetzt anfangen zu gucken, wo, ne? Also müsste ich haufenweise Pornos gucken den ganzen Tag, um neue Dialoge zu finden.
Abartig.
Also alte Pornos, um halt entsprechende Dialoge zu finden. Und hier hat mir jemand eine Perle geschickt, dieser Film gibt so viel her, da ist noch richtig viel Handlung. Also ich sag mal so, der Film hat neben den Sexszenen bestimmt 20% Handlung.
Wie schrecklich.
Ja, grausam,
also, ganz
ne?
ehrlich, ja, wie grausam. Also ich meine, es muss ja auch irgendjemanden geben, der sich das anguckt dann. Also du sitzt da mit einer gewissen Erwartungshaltung und dann wird die nicht ganz erfüllt. Also keiner geht da rein und sagt, wow, die Story hat mich unterhalten, weißt du?
Meinst du nicht?
Also vielleicht gibt's das ja. Also vielleicht gibt's ja Leute, die Pornos wegen der Handlung gucken und die Sexszenen vorspulen.
Ja, ich zum Beispiel.
So eine Art geheimer Cineasten-Pornoclub.
Ja, ich zum Beispiel, wenn ich die Dialoge suche.
Du natürlich. Aber sobald da auch nur eine nackte Brust zu sehen ist, da bist du raus. Da bist du eisenhart, Reini Bär.
Ich sag mal so, das ist gar nicht so leicht zu finden, ehrlich gesagt, weil die Anzahl, also es werden zwar sehr, sehr viele Pornos produziert. Ich habe mal irgendwo was gehört von 100 Filme am Tag oder so. Die erscheinen, das ist ähnlich wie Bücher, die auf den Markt geschmissen werden pro Tag.
In Deutschland oder weltweit? Weltweit nee, viel mehr.
Meinst du mehr? Mehr Pornos weltweit?
100, Reinhard, Alter, bist du naiv oder was?
Pro Tag?
Ohne Scheiß, pro Tag, es wird so viel gefickt,
Wir reden von Filmen, ne? Nicht von Szenen. Ich glaube, in der Pornografie ist es ja eher zu einzelnen Szenen übergegangen, ne? Also Porno à la carte quasi. Du musst nicht mehr das ganze Menü nehmen, sondern du nimmst nur noch die Szene, die dich halt interessiert und deine Fantasie anregt.
Das kann sein. Also Filme werden nur noch produziert für spezielle Splittergruppen, haarige Omas, Threesome mit Leuten, die lustige Perücken aufhaben oder als Katze verkleidet sind, sowas vielleicht. Aber du hast recht.
Ich fürchte auch dafür gibt's Zeiten.
Der klassische Film ist vorbei. Ich hab ja mal erzählt, dass der Keller der Schwester meiner Oma musste damals von einem Pfarrer gesegnet werden.
Oh, echt?
Weil
weil da immer ne Schmuddelfilmchen geguckt wurden.
Genau, und mein Vater erzählt bis heute, dass er immer als Jugendlicher in den 70er Jahren, oder na, warte mal, da war mein Eltern, 60er Jahre, Anfang 60er war mein Vater so 13, 14, da musste er immer in den Keller gehen und musste diesem Verwandten seinen Film einlegen, weil der hatte Parkinson und er kriegt es nicht mehr hin, das war ja Super 8 Projektor.
Ja.
Kriegt es nicht mehr hin, seine Schmuddelfilme in den Super 8 Projektor reinzupopeln.
Dafür hat es danach leichter.
Ja. Oh, Reini. Oh Gott, Ripford.
Nein,
oh.
Schlimme Krankheit. Ja, böse.
Ja, schlimme Krankheit. Aber mit with Benefits. Sickness with Benefits, sagt man in dem Fall auch. Vieles nicht gut in dem Moment, aber zwei Sachen kann man toll sich einschwurbeln und Cocktailmixer werden. Die beiden Jobs sind theoretisch möglich. Boah, Reinhard, ey, wir kriegen wieder so viele böse Mails, wir nehmen das zurück.
Ja.
Einer meiner größten Kindheitshelden ist an Parkinson erkrankt. Zum Glück kann man heute was dagegen machen.
Michael J. Fox.
Michael J. Fox. Es gibt ja jetzt das große Back to the Future Musical in dem Londoner West End rein. Ja, habe ich gestern gesehen. Als Musical, ich weiß nicht, ja. Ich finde es auch unangenehm, besonders. Nee, ich würde es auch nicht sehen wollen. Also Doc Brown sieht. Ja, also es sehen alle dem schon ähnlich. Also es ist auch wie in der Realität, dass Marty McFly von einem 35-Jährigen gespielt wird. Ich weiß nicht, wie alt Michael J. Fox damals war. 25,
weiß ich auch
26?
Nicht. Ich weiß nur, dass der eigentlich für die Rolle ja gar nicht vorgesehen war, sondern jemand
Nein,
anders.
Nein, es war Eric Roth.
Ja, Eric Roth jemand, war eigentlich den man sich da gar nicht vor. Also die haben ja schon die ersten, irgendwie das erste Drittel des Films oder so war schon gedreht und musste dann nochmal nachgedreht werden, als sie dann Michael J. Fox besetzt haben. Kann man wunderbar sehen hier in Movies. Auf Netflix gibt es eine Doku drüber über den Dreh und was ich super faszinierend fand, ist, dass Michael J. Fox zu der Zeit ja eigentlich was anderes gedreht hat, irgendwie Familienbande oder so, hieß es glaube ich auf Deutsch.
Ja, genau.
Und da super erfolgreich war und eigentlich erst, also ne, gar keine Zeit gehabt hätte für den Dreh und dann immer ein paar hundert Kilometer oder so hin und her gefahren ist, im Zug geschlafen und dann irgendwie eigentlich durchgedreht hat, irgendwie 2-3 Monate. Jeden Tag.
Ja, also es war wohl damals extrem krass, weil er wirklich diese Doppelbelastung hatte und weil die dann auch teilweise, wie war das nochmal? Also sie konnten teilweise auch nur Nachtszenen drehen, weil er auch nur nachts zur Verfügung stand.
Ja,
also die Szene auf dem Parkplatz und so, die sollte ursprünglich wohl nicht nachts stattfinden. Und dann hat man sich entschieden, sie doch, Eric Stoltz war es übrigens, nicht Eric Roth, Eric Roth ist jemand anderes, Eric Stoltz sollte damals Marty McFly spielen und auch rothaarig, auch klein, aber ein ganz anderer Vibe. Also Eric Stoltz ist der aus Pulp Fiction, da gibt es so eine Szene, wo so ein Vater ziemlich unangenehme Videos mit seinen Kindern oder mit den Nachbarskindern macht. Und das ist Eric Stoltz. Der hat danach nie so richtig krass die Kurve gekriegt. Er ist eher ein Seriendarsteller geworden. Kam in ein paar Filmen vor, die man kennt. Ich glaube so, lass mich mal nachdenken, zum Beispiel Rob Roy mit Liam Neeson und so. Da tauchte der auf, aber größtenteils eher so in Richtung Serie. Und ist ja auch krass, ne? Also stell mal vor, du hast, war ja nicht absehbar, was für ein Hype sich entwickeln würde um Back to the Future.
Nein,
also, dass das so
nicht.
Ein großer Film werden würde. Ne?
Der sollte
und das
auch
ist 30 Jahre später noch.
Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, der sollte ja auch erst einen anderen Namen haben und so. Dass das irgendwann mal so ein Stück Popkultur wird, hatte zu der Zeit niemand auf dem Schirm. Hat man ja eigentlich nie, wenn sowas produziert wird. Ne?
Ja, manchmal ist es ja schon so, dass man eine Herangehensweise hat, dass man, keine Ahnung, wenn du den Hobbit produzierst, weißt du
ja,
einfach,
klar.
Dass das Ding entspannt mal, ne, also nach Herr der Ringe, dass der Hobbit nicht, egal wie schlecht der Film ist, nicht total floppen wird, ist irgendwie klar. Aber bei dem Film, da der ja aus dem Nichts kam und auch keine Literaturvorlage oder Comicvorlage hat, sondern wirklich so ein Skript war, das, ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, aber so einfach ein klassisches Skript, was dann verfilmt wurde. Und, aber wie bitter ist das, wenn du als Darsteller feststehst, du drehst die ersten Szenen und dann sagt Robert Zemeckis oder ich glaube Spielberg war dann auch noch mit drin, der hat den ja produziert, glaube ich, nee, das ist es nicht. Und dann wird wirklich, musst du dir mal vorstellen, was für ein Aufwand das ist, einen Film zu nehmen und einfach den Hauptdarsteller zu tauschen. Also einfach alles, was vorher war, wegzuwerfen. Es gibt die Szene mit Eric Stoltz aus diesem Diner, wo man das erste Mal George McFly im ersten Teil trifft, der von Crispin Glover gespielt wird. Der nachher irre geworden ist. Es gibt einen schönen Auftritt. Wenn ihr mal Crispin Glover Letterman eingibt, ist der Einzige, der es je geschafft hat, bei Letterman rauszufliegen, weil er reinkam und in die Luft getreten hat und so und dann fast Letterman gegen den Kopf getreten hat. Warte, ganz kurz, das rede ich noch aus. Und diese Diner-Szene, wo es das erste Mal hat, Mike Fly, du feige Sau, die kann man auch mit Eric Stoltz sehen. Das ist super surreal, weil das wie eine Parodie wirkt auf die Szene, die wir alle kennen. Und also ich habe nicht damit gerechnet, dass das Material wirklich mal in die Öffentlichkeit gerät. Aber wenn ihr das bei Google eingibt, irgendwie Eric Stoltz, Back to the Future, könnt ihr kommen. Und das Lustige ist, die Szene ist auch genauso gedreht. Die gleichen Kameraeinstellungen, dieser Moment, wenn Marty sich zu Biff umdreht und ihm eine reinhaut und so. Aber halt, es ist einfach nicht das Gleiche. Es passte nicht.
Ja.
Und dann haben sie ihn ja auch aus der Nummer rausgenommen.
Ja, am besten guckt echt diese kurze Netflix-Doku darüber. Da gibt es auch noch eine Menge Infos, wie es zu dem Drehbuch gekommen ist, dass es auch noch x-mal umgeschrieben wurde. Der Titel sollte irgendwie ein ganz schräger sein und so. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal irgendwo am Rande erwähnt, aber da gab es die Netflix-Doku noch nicht. Also den ist irgendwie eine Dreiviertelstunde oder so. Sehr sehenswert, sollte man gucken. Apropos sehenswert.
Warst du in Dune?
Nein, immer noch nicht. Mir wurden aber diverse Kinos oder ein Kino bei mir in der Nähe sehr nahegelegen, den Frankenthal, das Lux. Das soll sehr schön sein. Da werde ich auf jeden Fall mit meiner Frau mal hingehen und mir Dune angucken. Ich wollte auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, und zwar habe ich heute Twitter aufgemacht und dachte mir, hast du heute mal geguckt, was auf Twitter so trendet?
Ich gucke nie was auf. Trends interessieren mich
am
nicht.
Am Tag der Deutschen Einheit, den wir ja heute haben, wenn ihr das alle hört?
Aber du sprichst jetzt drüber, was trendet an dem Tag,
nein,
an dem
heute,
wir das
als wir aufnehmen. Wir nehmen Donnerstag auf, aber jetzt, wo ihr das hört, es ist Sonntag, es ist Tag der Deutschen Einheit. Steht auf, singt die Nationalhymne. habt ihr die in der Schule gesungen? Ja, ne?
Nein, echt nicht? Reinhard, weil wir keine Amerikaner oder verqueren Nazis sind.
Ich rede nicht davon, jeden Tag aufzustehen, stramm neben seinem Pult zu stehen und die Nationalhymne zu brüllen, sondern im Musikunterricht. Das Lied der Deutschen.
Nein. Ich komme aus Gelsenkirchen. Ich war der einzige deutschstämmige Junge in der ganzen Klasse.
Ja, umso mehr.
Keine Ahnung.
Also, ich war auf dem katholischen Gymnasium und unser Lehrer hat mit uns alle drei Strophen gesungen. Im historischen Kontext allerdings. Das Ganze mal
alle
analysiert.
Alle drei Strophen?
Ja.
Okay.
Das, ja, aber also nicht in dem Kontext, in dem das die Nationalsozialisten gemacht haben, sondern wir haben das Lied vorher besprochen, analysiert, den Text und so weiter, weil der Text kommt ja von jemand anderem als die Melodie. Genau, und die Melodie kommt von, wer war's?
Haydn.
War's Haydn? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Ja, wer war's? Wer war's? Ja.
Na, wieder
Text
keiner?
Ist von, ja. Deutsche National. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Haydn war. National.
Was nicht Hoffmann von Fallersleben oder sowas?
Nein, August Heinrich Hoffmann von Fallersleben ist also Text.
Das war der Text?
Und die Elodant entstammt der alten österreichischen Kaiserhymne von Josef Haydn.
Ach schön, guck mal. Ach gestimmt, Gott erhalte Franz den Kaiser war es eigentlich oder so, ne?
Ach, keine Ahnung.
Der Anfang. Gott erhalte Franz. Ist auch egal. Wir haben da damals wirklich alle Strophen gesungen und das halt analysiert, weil wenn man das, also ich finde es richtig, dass man heute als Nationalhymne der Bundesrepublik Deutschland das dritte Lied, die dritte Strophe des Lieds der Deutschen halt, das ist die Nationalhymne. Es ist nicht so, wie manche Leute ja gerne sagen, so das Lied der Deutschen ist die Nationalhymne und die ersten beiden Strophen sind verboten. Das ist schlicht und einfach falsch, sondern die dritte Strophe dieses Liedes ist die Nationalhymne. So ist das richtig. Die ersten beiden, da geht es ja irgendwie von der Maas bis an die Memel, von der Edge bis an den Belt, da geht es darum, dass Deutschland als Ganzes gesehen werden sollte, weil es ja zu dieser Zeit aus vielen kleinen Fürstentümern und so weiter bestand und irgendwie geeint werden sollte. Ja. So viel zum Bildungsauftrag dieses Podcasts.
Was ist denn jetzt los? Willst du jetzt hier 5 Minuten Bildungsferne machen oder was? Erst die Spermaklinik für die Menschheit. Hallo, und ich brauche dringend 4 Liter Sperma. Schwester Gina wartet draußen. Dann kommst du mit. Du weißt nicht, wer die Nationalhymne getextet hat. Du weißt nicht, wer der Dings. Aber dann denkst du, setz noch mal einen hinten dran. Weißt du? So richtig dummes Schwein gegeben. Aber dann so, ey, aber ich weiß noch was. Ob Klo ist Licht an, aber ich habe schon ausgemacht. Ja, Respekt.
Das ist das Einzige, was aus dem Musikunterricht von damals hängen geblieben ist. Sonst weiß ich nichts
mehr. Erzählt, dass ich unglaublich viel Zeit damit verbracht habe, die Dings zu hören. Wie hieß es nochmal?
Die Moldau.
Die Moldau. Ich kann dieses Lied nie wieder hören. Es ist eigentlich ein schönes Lied. Ein schönes Lied. Die fucking Moldau, die ganze Zeit. Die Moldau. Die fucking Moldau. Ich hasse es.
Als ich gerade am Tag der Deutschen Einheit abgedriftet bin, wollte ich aber eigentlich darauf hinaus, dass heute auf Twitter ein Hashtag trendete, der heißt Alles auf den Tisch.
Geht's wieder um deinen Pimmel?
Nein, dann würde es heißen, alles auf die Tafel. Ein Tisch,
oh
bitte.
Gott, Fremdwort. Was heißt das?
Was denn, alles auf den Tisch? Das ist die Nachfolgeaktion von alles dicht machen.
Du verarschst mich.
Nein.
Wie, der nächste Versuch, sich richtig lächerlich zu machen als Prominenter, oder?
Richtig. Ja, wobei Prominenz, also weiß ich nicht. Ich habe mir.
Die richtig großen kriegen sie nach dem ersten Abfuck nicht mehr. Jetzt kriegen sie nur so C-Liga, so mich oder so.
Ja, also alles auf den Tisch ist so ein, kommt aus der Querdenken-Ecke und ist so eine Pseudo-Variante von, ja, wir setzen uns mal hin und reden mit Wissenschaftlern und die haben immer einen, einen Künstler genommen und einen, in Anführungszeichen, Wissenschaftler, irgendeinen Arzt oder sonst was und die beiden unterhalten sich dann über ein Thema, sowas wie Impfzwang oder die Covid-Zahlen, dass die alle falsch sind und so weiter und so weiter. Also so schön einmal Querdenker narrativ ausgebreitet in 88 Videos. Ich habe da durchgescrollt, ich kenne niemanden davon.
In 88
ja, ja,
Videos?
Ja, 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 in ein kleines Detail in 88 Videos.
Ich weiß auch 87 oder 89 wäre nicht möglich gewesen. Sie haben gedacht, 88 ist die Zahl, die wir hinstellen ja, wollen. Die hat keine Doppeldeutigkeit. Das oder gar nichts. Ey, wir haben noch, wir müssen noch drei Promis finden. Wir sind bei 85. Es muss unbedingt irgendwie Haha bei rauskommen. Warte mal, Reini, wie heißt es? Alles auf den Tisch, oder
ich
was?
Glaube schon, warte mal. Ich muss das mal kurz selber nochmal googeln.
Alles auf den Tisch, okay.
Also zumindest bei alles Twitter
Videos
war der Hashtag
für alle
so.
Fakten. Reini, das sind keine Prominenten, das sind einfach irgendwelche Eiermänner, ja, was ist das denn?
Das sind Schauspieler halt, Schauspieler,
nee,
Künstler.
Nee, ich sehe ja keinen Schauspieler. Warte mal, ich guck mal, also ich kenne nur wirklich viel, Reini. Ja, oh, Wotan Wilke Möhring, oh nein, mach das doch nicht, Wotan, du bist doch ein netter Bursche eigentlich.
Du kennst wenigstens noch irgendjemanden davon. Ich kenne niemanden davon.
Nein, komm, Wotan Wilke Möhring kennt man wirklich. Der ist nicht nur beim Tatort, sondern der hat auch wirklich viele deutsche Filme gedreht. Also der ist schon bekannt.
Wer ist der, Wotan?
Wotan? Ja, der Scheißname. Der kommt aus dem Ruhrpott. Wotan Wilke Möhring.
Ah,
der
doch,
ist schon
den
bekannt.
Den habe ich schon mal gesehen. Ja, ja, doch, den habe ich schon mal gesehen. Ja.
Aber der ist, muss ich sagen, von diesen ganzen Pimmelspitzen, die ich jetzt hier sehe, auf jeden Fall der Einzige, wo es bei mir sofort, wo es sofort klingelt.
Ja, das
was soll das jetzt? Also ist immer so ein TED-Talk oder was?
Ja, nee, das sind immer zwei Leute, die sich über ein Thema unterhalten. Zum Beispiel Impfsolidarität, Kindeswohl, Masken, Corona-Angst, Fremdbestimmung, Behandlung von Risikogruppen, soziale Ausmaße der Pandemie, Inzidenz, Kulturkrise, Corona und die Kinder, digitaler Impfstoff.
Ach, ich lach mich
so
tot. Weißt du, was das Geile ist? Ich habe mich gewundert, warum da so schwarze Klamotten, also da sind halt Videos, Doppelbilder.
Ja.
Und dann halt einfach sind da auch immer schwarze, also musst du dir vorstellen, wie so Rechtecke, wo halt oben eine Person, darunter die andere Person, Doppelchat und dann steht da das Thema und darunter, wer mit wem spricht. Ne? Wotan Wilke Möhring spricht mit Joachim Steinhöfel.
Ja.
Und dann haben sie aber auch aufgeführt, das finde ich ja fast ehrlich, wer abgesagt hat. Ich gehe mal durch. Also erstes, Absage, Mighty Nguyen Kim. Professor Dr. Harald Lesch,
ja.
Professor Dr. Richard David Brecht, Professor Dr. Adelina Buix,
Lothar Wieler, Markus Söder,
Jens Spahn, Christian. Ja, wie lächerlich ist es denn, da einfach irgendwas aufzuführen? Michael Jackson, der Weihnachtsmann, der Osterhase hatte auch keine Zeit.
Nee, die haben sie wahrscheinlich wirklich gefragt, auch Karl Lauterbach und so weiter. Aber
ja, aber hier steht keine Antwort, Reinhard. Ja, also da steht entweder Absage oder keine. Ja, aber Alter, da kannst du auch alles. Ja, gut, Elvis. Ja, keine Antwort. Ja, wie? Ach gut, aber führ mir den hier mal auf. Nee, das ist eine gute Idee.
Aber selbst davon, ich kann auch 1000 Leute anfragen, aber ey, wenn ich jetzt in der Situation wäre wie Mai oder so, ne, ich würde solchen Spinnern doch auch nicht antworten. Also mal ganz ehrlich, ich bekomme auch Mails von Menschen, die, also als Physiker, der ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, ist es nur eine Frage der Zeit. Ne? Also irgendwann bekommst du mindestens eine Mail mit, hier, ich habe es entdeckt, Einstein lag falsch. Immer. Du bekommst, also Einstein-Leugner ist so ein Klassiker. Bekommst du immer. Einstein hatte nicht recht. Oder irgendwelche Leute, die herausgefunden haben, wie man Perpetuum mobile baut. Oder Menschen, die...
hallo, ich habe dir Perpetuum mobile zur Hochzeit geschenkt.
Ja, ich weiß, das war dieses Kunstwerk, dieses kinetische Kunstwerk aus Iron Man.
Perpetuum mobile.
Ja, genau, das Ding, das sich immer so bewegt. Und du hast gesagt, Perpetuum mobile. In dem Moment ist Nikolas aufgestanden und sagte laut, ich gehe! Vollkommen zu Recht.
Doch, ohne Scheiß. Deine Hochzeit ist auch der einzige Raum der Welt, wo man Perpetuum mobile sagt und die Hälfte des Saals stöhnend aufbricht und sagt, ich gehe, ich kann das nicht mehr. Weißt du, es ist so, als hätte ich irgendwie so die fünf besten Nazi-Thesen wiedergegeben, aber ich habe halt nur gesagt, ey, ich schenke euch hier ein Perpetuum mobile und so, ich gehe. Ja, einer schmeißt sein Kind aus dem Fenster vor Wut, weißt du? Ich meine, das war doch argumentativ richtig. Es war ein Perpetuum mobile. Es bewegt sich doch immer noch rein.
Nein, es hat sich bewegt, bis ich wieder neue Batterien reingetan habe. Also, ne, als die leer waren. Und das Schöne
ist, für mich
reicht
das.
Das Schöne ist, als du uns besuchen warst, waren vorher die Batterien leer. Und meine Frau sagte noch, mach da mal neue Batterien rein. Wenn der Basti kommt, fällt ihm das so bestimmt auf. Und ich habe noch gesagt, ach, da guckt er eh nicht hin. Und du kommst hier rein, das erste, was du sagst, ach, guck mal, ist das nicht schön, da dreht sich immer noch.
Ja, ist doch was. Hat doch funktioniert. Ist doch top.
Ja, ist top.
Top. Gutes Ding.
Also, man sieht gerade Politik. Die Wahlen sind ja vorbei, ne? Unsere letzte Folge war ja exakt zur Wahl. Irgendwie wird es nicht ruhiger da draußen.
Gut gefällt mir, dass unser Armin hat ja am Abend hat er gesagt, der Wähler hat uns einen klaren Regierungsauftrag erteilt.
Ja.
Und einen Tag später, einen Tag, gibt er allen Ernstes eine Pressekonferenz, in der er sagt, der Wähler hat keiner Partei einen Regierungsauftrag erteilt, auch uns nicht. So habe ich das gestern auch schon gesagt. Und du denkst so, bist du eigentlich dämlich oder so? Bist du blind oder taub oder beides? Oder was stimmt mit dir nicht? Also er hat es wirklich geschafft, sich innerhalb eines Tages komplett selbst zu widersprechen, komplett.
Ja, ich meine, Laschet hat sich ja in dem ganzen Wahlkampf so sehr selbst und abseits gestellt, dass gerade die ganze Partei auf Abstand geht, ne, immer weiter. Also keiner hat Lust, von Armin Laschet hinuntergezogen zu werden, ne?
Das ist wirklich so der eine Typ, der die Titanic gegen den Eisberg gefahren hat und dann so rumläuft und sagt, ich war es gar nicht, ich habe das überhaupt nicht gemacht, das läuft eigentlich ganz gut. Ich glaube, wir können das Boot noch retten und hinten ertrinken halt schon Leute so, weißt du? Also ich glaube, der ist dermaßen durch, da ist einfach komplett Feierabend.
Ich glaube, man kann es folgendermaßen beschreiben. Armin Laschet sitzt gerade im Schulz-Zug. Ne? Und fährt...
Im Schulz?
Erinnerst du dich nicht mehr an den Schulz-Zug?
Hans-Martin Schulz, ja, aber was war denn der Schulz-Zug?
Der Schulz, das war als der ist ja auch mal angetreten als Kanzlerkandidat, ne?
Vor 4 Jahren.
Ja, richtig. Und da war es vorher der Hoffnungsträger, alles super, irgendwie so, weiß nicht, 3 Monate vor der Wahl, Umfrage hoch, alles toll, die SPD kommt endlich wieder dazu und so kurz vor der Wahl, so 3-4 Wochen davor, ist der in der Bedeutungslosigkeit verschwunden, also so nichts mehr. Das war damals der Schulz-Zug, der die SPD nach vorne gebracht hat und dann falsch abgebogen ist. Und genau in diesem Zug sitzt
Laschet. Ich kann dir nicht mehr wiedergeben, woran Hans-Martin Schulz am Ende zerschellt ist. Also ja, war es einfach die Härte der Kanzlerin oder was war es?
Nee, ich glaube, es war einfach die Zeit. Also das war zu früh, zu viel in die Waagschale geworfen und dann halt keine Inhalte mehr gehabt oder keine Angriffspunkte mehr.
Ja, aber
mehr.
Komm, das ist jetzt nicht, dass Olaf Scholz jetzt der Inhaltemann war.
Nee, also aber er war halt super beliebt und war dann irgendwann weg, ne?
Also, ja, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, was Schulz falsch gemacht hat, dass er das verdient hat. Ich finde immer insgesamt krass, wie schnell Menschen, wenn sie ein Amt innehaben, verschwinden, wenn dieses Amt dann nicht mehr existiert. Also beispielsweise jetzt Trump. Also ja, ich meine, gut, wir leben auch nicht in der amerikanischen Medienkultur. Das heißt, wir beide gucken ja kein amerikanisches Frühstücksfernsehen oder so. Aber zumindest über den Teich hinweg habe ich gefühlt seit 4 Monaten von Donald Trump nichts mehr gehört. Der könnte tot sein, ich wüsste es nicht.
Das stimmt.
Und davor täglich, ich weiß, jetzt sagt ihr, bist du denn doof, Bierendorfer, der ist ja auch nicht mehr Präsident. Ja klar, natürlich hat er nicht mehr seine administrativen Ämter und ist nicht mehr in Amt und Würden, wenn man das bei ihm so, oder Unwürden, wenn man das bei ihm so nennen will. Aber trotzdem ist es doch krass, dass jemand so, insgesamt finde ich das ja auch bei solchen Verantwortlichkeiten krass, ne? Also das ist so ein bisschen so, als würdest du Chef von Microsoft sein und wirst gefeuert und bist dann Pförtner. Also,
was ich krass finde, ist, dass das in der Politik offensichtlich sehr schnell geht, dass du in der ersten Reihe stehst, ganz weit vorne und dann halt nach hinten durchgereicht wirst und verschwindest. Also wenn du es in dem einen Moment nicht geschafft hast, dann bist du erstmal weg vom Fenster. Manche halten sich dann noch im Hintergrund und kommen irgendwann wieder, aber du bist... im Zweifelsfall halt weg.
Ich spüre, du sprichst von Fotzenfritz. Kann das sein? Kann es
ja,
sein?
Der kommt ja immer Freund? Wieder. Der Fotzenfritz,
der kommt immer wieder, wie der Gardinengilt. Ja, weißt, man hat dreimal gesprüht, plötzlich ist er wieder da. Und man denkt sich so, warum ist er denn jetzt wieder da? Ich habe den nicht gewollt, aber gut.
Ich meinte eher hier sowas wie den Ex-Doktor. Wie hieß er nochmal?
Karl Theodor zu Gutenberg.
Genau, Gutenberg.
Ja, aber der ist ja schon ziemlich weg, ne? Aber ja, der also dödelt halt irgendwo in den USA rum und also macht da irgendwie auf.
Der war noch so sehr da, dass er für Amthor mal eben kurz im Kanzleramt anklopfen konnte.
Damals
bei Augustus Intelligence.
Da steckte Tipsy hat doch ein bisschen Scheiße gebaut und da musste doch ein bisschen geholfen werden.
Ja,
ne?
Da steckte der auch noch mit drin. Übrigens
bin ich froh, dass Philipp Amthor jetzt uncool ist. Gott sei Dank. Es gab ja so einen kurzen Hype darum, dass Philipp Amthor eigentlich ein ganz tighter Typ wäre. Und wir können alle festhalten, ist er nicht.
Ist er nicht.
Auf gar keinen Fall ein tighter Typ. Einfach ein schrecklicher Karrierist. Ein kleiner Furz. Ein Furz mit einem Kindergesicht. Einfach ein kleiner christlicher Unionsfurz
halt
mit einem Kindergesicht.
In seinem Kosmos halt erfolgreich gewesen. Und ist es wahrscheinlich immer noch. Der hat.
Ja, das ist Ron Jeremy ja auch, Reini. Aber trotzdem müssen wir jetzt nicht so tun, als wäre es Kult. Weißt du? Und das Geilste fand ich, wir hatten jetzt bei Top News einen Einspieler von weiß ich gar nicht, was es war. Irgendein Interviewformat, wo Philipp Amthor auf einer Brücke interviewt wurde und wurde gefragt, was sein DJ-Name wäre, wenn er DJ wäre. Reini, allein die Frage finde ich schon geil. Ja. Also allein, du sitzt mit so einem Redaktionsteam da und sagst so, hey, wir haben 6 Minuten mit Philipp Amthor, Babyface-Time. Und dann sagst du, was können wir ihn fragen? Ja, keine Ahnung, welche Topfpflanze er gerne mal essen würde und wie sein Name wäre, wenn er DJ wäre. Und denkst so, okay, aber jetzt halte dich fest für die Antwort. Das ist kein Witz. So DJ Schabernack oder
DJ
vielleicht
Schabernack.
Noch besser. Warte, DJ Sachtee.
DJ Sachtee. Wenn ich ernsthafte Politiker wäre, ne, und mir würde ein Moderator oder so eine dumme Frage stellen, würde ich entweder irgendeine richtig blöde Antwort geben.
Ja, das hat er ja. Ja, das also war ich finde DJ Schabernack ist schon eine ziemlich blöde Antwort.
Oder den Moderator einfach ernsthaft mal fragen, so, entschuldigen Sie, wir haben eigentlich politisch gerade eine Menge Probleme, die wir bewältigen wollen. Haben Sie nicht vernünftige Fragen, die Sie irgendwie stellen möchten, wie zum Beispiel XY oder so? Also, weiß nicht, was wäre Ihr DJ-Name? Was weiß ich? Ne? MC
Reini,
halt die Fresse.
DJ-Name? Ja, aber ich finde trotzdem, DJ Sachthemen gefällt mir sehr gut.
DJ, also
ich
Sachthemen,
bin so, ja. DJ Sachthemen, hey Leute, ich lege jetzt mal meine nächste Steuererklärung auf. Wartet mal, ein ganz heißer Track. La la la, Steuerhinterziehung. Und denkst du, was ist DJ Sachthemen? Allein der Begriff Sachthemen ist
powered
schon so.
Powered by Augustus Intelligence.
Augustus Intelligence, wusstest die mag ich du? Gern. Was haben die denn noch mal gemacht, Reini, eigentlich? Das ist ja so eine ja, wie bezeichnet man denn sowas wie Wahl-Lobbyismus, Kampagnen, Lenkungs-Intelligence? Ich weiß nicht, was macht Augustus Intelligence?
Die haben große Daten gesammelt und ich glaube so Micro-Targeting im Bereich Wahlen und so gemacht. Sowas in die Richtung.
Also im Sinne,
ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Das ist auf jeden Fall ein IT-Unternehmen, die irgendwas auch mit KI und was weiß ich nicht machen. Die gesamte Geschichte um Augustus Intelligence war schwierig, weil der gute Philipp, heißt er Philipp? Ja, ne? Philipp.
Fipsi Amthor.
Fipsi hatte dort einen recht gehobenen Posten, für den er relativ, ich weiß gar nicht, ob er auch Geld bekommen hat, ob es auch ein Gehalt war, aber auf jeden Fall wurden ihm Reisen finanziert von dieser Firma und dafür hat er ein gutes Wort eingelegt, sagen wir mal.
Also auf
klassischer
Deutsch bestechliche Kackscheiße oder was?
Ja, klassischer Lobbyismus, wenn man es so nennen möchte.
Ja, aber Reini, das ist doch kein, also... Und da ist ja auch nichts, also ist nichts passiert, oder eigentlich?
Nee, im Großen und Ganzen ist da, glaube ich, nicht viel passiert. Karl Theodor zu Gutenberg hing da auch noch mit drin. Der war nämlich, ich glaube, Vorstand des Unternehmens eine Zeit lang oder so. Also so ganz, ganz schräge Geschichte habe ich zu wenig von mitbekommen damals, beziehungsweise mich zu wenig mit beschäftigt, um da jetzt mehr zu erzählen zu können. War auf jeden Fall fishy. Also hatte so einen Anstrich von, gib mir Geld und Reisen und ich rede mal mit Menschen, ob die eventuell was für dich politisch tun können.
Aber glauben solche Leute immer, dass das dann wirklich nicht rauskommt, oder?
Ja, sagen wir so, also es gab ja letztens ein schönes Video von Rezo, der dritte Teil zum Thema Korruption. Wenn du dich nicht anstellst wie ein absoluter Vollidiot, ist es gar nicht, also ist es gar nicht mal so schwer, korrupt zu sein, ohne dass es auffällt. Also mit deinen Entscheidungen vielleicht, aber also dass man Korruption ernsthaft nachweisen kann, ist relativ schwierig.
Naja, also ich bin in dieser Firma und die zahlen mir Reisen und vielleicht auch nochmal ein kleines, also hier, wie hieß nochmal der Polizeivorstand, der immer noch, wie heißt der nochmal, Rainer Wendt, genau, der ist doch Polizei, warte, ich guck mal, ich will jetzt nicht, weil bei solchen Sachen muss man immer ein bisschen Trennschärfe haben, sonst heißt es ja, du hast scheiße geredet. Rainer Wendt ist ja nicht Sprecher, sondern Präsident der Gewerkschaftsfunktionär.
Bundesvorsitzender, okay, der Deutschen Polizeigewerkschaft. Im Deutschen Beamten.
Da musst du mal. Und das ist sehr schön, weil man muss dazu googeln, wo ist es denn, Verfassungsorgane, Politiker, warte mal, virtuelle Streifenfahrt-Interview mit Kompakt, Kritik an Deutschland in Gefahr, wo ist es denn? Okay, irgendwo in seinem Instagram, in seinem Artikel müsste es ja öffentliche Wahrnehmung. Er hat nämlich ich glaube, es war ein Stern-TV-Interview, ich weiß aber nicht genau, ob es ein Stern-TV-Interview war. Jedenfalls kann man sich das immer noch unangemeldet Nebentätigkeiten, bla bla bla. Report München berichtete im Jahr 2017 über eine jährliche Aufwandsentschädigung von 50.000 Euro als Aufsichtsratmitglied des Versicherungskonzerns AXA, bei die Wendt als Beamter nicht wie vorgeschrieben als Nebentätigkeit, bla. Nee, warte mal, das ist aber auch nicht.
Laut Spiegel erhielt Wendt insgesamt 77.721,13 Euro für 5 verschiedene Gremienposten, ohne diese angegeben zu haben.
Ja, nee, das ist ja alles einfach nur Steuerhinterziehung. Nee, aber er ist auch, er läutete, nicht mehr geben. Das Geile war, dass er zu seinem Job, also er wurde jedenfalls gefragt, wo ist es denn? Egal, keine Ahnung, müsst ihr mal nachschlagen, ob es wirklich so wäre, also da hat er entweder Spiegel oder Stern irgendwie einen Tipp bekommen, dass er weiterhin eine halbe Stelle hätte bei der Stadt Duisburg als Polizist. Ah. Ne, im gehobenen Dienst. Und dann schön. Hat er so im Interview gesagt, nee, natürlich nicht. Und dann hat er es nochmal gesagt und dann hat er darum gebeten, das Interview zu unterbrechen, hat wohl mit seinem Anwalt telefoniert und hat dann gesagt, ja, das wäre schon so, aber er wird da ja auch noch was machen. Und dann haben sie halt gefragt, was, und er saß einfach anderthalb Minuten da und hat dumm geguckt, weil er einfach gar nichts mehr macht. Also es ist halt einfach der klassische Fall von, ja gut, da ist jetzt halt noch eine Stelle frei, ich war da seit 15 Jahren nicht mehr, aber die 40.000, 50.000 im Jahr, die kann man ja nochmal mitnehmen, das tut ja nicht weh.
Ja, das
und ich
war
denke immer
Report
so, wie krass, was für ein Nee, das hatte ich ja gerade vorgelesen mit Report München, aber da ging es ja nochmal um was anderes.
Da ging es um die jahrelange Weiterbesoldung als Polizeihauptkommissar ohne Ausübung dieser Tätigkeit.
Ja, im ersten Interview, entschuldige, stimmt, die haben beides berichtet, in seinem ersten Interview hatte er zunächst explizit verneint, gab dann aber in einem zweiten Interview zu, nicht die ganze Wahrheit gesagt zu haben. Angeblich um NRW-Innenminister Ralf Jäger zu schützen. Kurz nach den Interviews beantragte Wendt seine vorzeitige Pensionierung. Oh, das ist aber ehrlich von dem. Das ist immer nett, dass der dann die Pensionierung beantragt hat. Das kann ja überhaupt nichts mit dem Unfass. Wie kann der überhaupt noch Funktionär sein nach so einer Nummer? Warum steht der jetzt nicht in der Pömse irgendwo in Duisburg-Hamborn und macht mir schöne Fritten fertig?
Ja, du
also
fragst
wie kann so jemand danach weiter beschäftigt werden?
Du fragst dich auch bei vielen Politikern nach etlichen Skandalen, wie die überhaupt noch irgendein politisches Amt bekleiden können, ne? Oder wie die ernsthaft noch irgendwo einen Vorstandsposten für irgendwas haben können. Und das ist halt, ne, also ich finde es ja auch immer, richtig, richtig schlimm, oder ich denke mir immer, das kann doch nicht wahr sein, wenn irgendein Politiker aus dem Deutschen Bundestag ausscheidet und danach sofort einen Vorstandsposten in irgendeiner Firma, so RWE, Telekom, VW oder sonst was bekommt. Da denkst du ja auch so, wie genau hat der sich jetzt für diesen Job qualifiziert? Also,
ja, Reini, der ist da hingefahren, also der Gerdi Schröder, du weißt ja nicht, wie das mit Gazprom war, also der hat also als der Gerd dann damals die Elefantenrunde, weiß ja noch, ne? Da hat er ja gesagt, sie glauben doch nicht wirklich, dass sie morgen eine deutsche Bundeskanzlerin sein werden. Wir wollen doch mal die Kirche im Dorf lassen. Man erinnert sich an diese wundervolle, selbstbesoffene Hybris unseres ehemaligen Kanzlers. Und das, was viele nicht wissen, der ist dann danach aus dieser Elefantenrunde raus, als er dann doch realisiert hat, dass er wohl morgen nicht mehr Kanzler sein wird. Weil er, glaube ich, wie viel mehr Prozentpunkte hatte Merkel? 6, 7 oder so? Also es war auf jeden Fall deutlicher Abstand. Also deutlich so, dass allen klar war,
sag was redet so, der denn da? Er hat den Regierungsauftrag gesehen, genauso wie jetzt Laschet. Ne?
Genau, der hat den Regierungsauftrag gesehen, aber leider bei sich selbst. Und dann wissen viele nicht, der ist halt hinter die Kulissen gegangen und da ist ihm plötzlich, kam ihm jemand entgegen von Gazprom und der hat gesagt, hör mal Gerdi, wir haben da eine ganz dringende Stelle, die muss besetzt werden, wir haben da keinen mehr für. Genau.
Du hast doch jahrelang SimCity gespielt, ne? Und da hat das mit der Gasversorgung doch immer gut hingehauen. Ne?
Du hast es doch total gerne, SimCity 1, SimCity 2000 auf dem Super Nintendo hast du doch auch gespielt und wir haben uns überlegt, jetzt wo du jetzt plötzlich Zeit hast, hättest du nicht Lust, rein ehrenamtlich, also für ein paar hunderttausend Euro im Jahr ehrenamtlich, bei uns in so einer Art Fake-Position für absolut gar nichts rumzusitzen und Geld zu bekommen? Und da hat der Gerdi gesagt, ja, aber da verrate ich doch meine Ideale als SPD-Politiker. Und dann haben die gesagt, ja gut, dann machen wir noch mehr Euro. Und dann hat er gesagt, gerne. Und dann war die Geschichte gegessen. Das ist so absurd. Und wir wissen auch alle, wenn Andi Scheuer trotz jahrelanger Komplettunfähigkeit und wirklich allem in den Sand gesetzt, die Maut in den Sand gesetzt, keine Ahnung von gar nichts. Wir wissen alle ganz genau, sobald der irgendwann untragbar geworden ist, und er wird jetzt spätestens nach Laschet, also wird nicht mehr lange dauern, so die warme Hand der Kanzlerin ist nicht mehr über seinem Häuptchen.
Ich frage mich, ob der nicht doch noch da bleibt.
Ja, nee. Also ganz ehrlich, der ist ein bisschen wie der unangenehme Onkel auf der Familienfeier, der besoffen Nazi-Witze erzählt, aber wo man dann irgendwann sagt, komm, ist okay.
Die wissen aber auch nicht los.
Holt ihr jetzt ein Taxi? Doch, irgendwann holt man ihm ein Taxi und ich glaube, jetzt ist die Zeit fürs Taxi gekommen. Das Problem ist, der unangenehme Onkel fährt dann nach Hause und legt sich da ins Bett und ruft am nächsten Morgen an, wenn er sich aufs Plaison gekotzt hat und entschuldigt sich ein bisschen. Andi Scheuer, ich prophezeie in den nächsten 2 Jahren Anstellungen bei Mercedes, also Daimler oder BMW. Aber Vorstand, natürlich. Aber auch so, auch weil er sich viel Mühe gegeben hat für die. Weil die sagen, hey, wir sind dir dankbar, dass wir zwar natürlich schon ein paar Elektroautos bauen müssen, aber dass wir auf deutschen Straßen immer noch 700 Stundenkilometer fahren dürfen. Das ist schon uns viel wert als Autoindustrie. Das tut uns gut.
Ach, warum machen wir eigentlich keine Politik?
Weil wir keine korrupten, dummen Schweine sind,
Reinhard. Ich kann korrupt werden.
Ich kann korrupt werden.
Ich möchte an dieser Stelle, bevor ich es nachher vergesse, schon mal mein Lied für heute auf die Liste setzen. Und zwar hätte ich gerne vom Böhmermann Rainer Wendt, du bist kein echter Polizist.
Okay, wenn es das bei Spotify gibt, dann ja, ein Rainer Wendt. Ah, muss nicht, aber doch, die haben ja viel, die machen ja viel.
Warte mal. Ich kann derzeit noch einen kleinen Funfact zum Schulzzug loswerden. Wusstest du, dass es von dem Schulzzug auch damals ein Spiel gab, Schulzzug The Game?
Was? Reini, bis eben wusste ich ja nicht, dass der Schulzzug je existierte.
Echt? Das war also kein Begriff, der Schulzzug.
Hab ich doch nie gehört.
Das war damals, als Schulz halt seine Kanzlerkandidatur bekannt gegeben hat und innerhalb weniger Wochen echt eine große Beliebtheit erreicht hatte und so, dann war das so, dass man hat dann sowas gesagt, Martin Schulz ist wie ein Zug, den niemand aufhalten kann, der direkt ins Kanzleramt rollt. Ne, so als Metapher. Oh. Und da haben die tatsächlich aus so einem SPD-Hackathon war es, glaube ich, so ein Spiel programmiert auch, der Schulzzug, also Schulzzug The Game, wo man den Schulzzug, also mit Martin Schulz als Lokführer, direkt ins Kanzleramt gesteuert hat. Und auf dem Weg hat man noch Donald Trump, Frauke Petri und Wladimir Putin überfahren.
Schulzzug The Game.
Schulzzug The Game.
Aber er ist, also.
Der war super beliebt.
Was macht er denn jetzt eigentlich?
Ich weiß es nicht. Das war ja mein Beispiel dafür, dass der irgendwie verschwunden ist. So aus dem. Also. Weiß ich nicht. Ich kann mal. Warte mal, was sagt denn der Wikipedia-Artikel von dem? Bundestagsabgeordneter.
20,5% hatte Schulz. Warum eigentlich? Was ist denn da abgekackt? Und die CDU hatte 32,9.
Ich sag mal so, hätte es bei dieser Wahl nochmal Merkel gegeben, hätte die CDU wahrscheinlich auch mehr Stimmen abgeräumt. Und ich glaube auch, im Nachhinein gibt es, also oder es gab oder gibt jetzt parteiintern unglaublich viel Diskussion, ob man nicht doch hätte Söder aufstellen sollen. Ich glaube, mit Söder hätten die deutlich mehr Stimmen bekommen.
Der Markus war ja auch so nett, dass er direkt hingegangen ist und unserem lieben Freund erstmal ein Messer in den Rücken gerammt hat. Ne? Also er hat ja, ja, hast du es gesehen, die Pressekonferenz? Für die, die es nicht gesehen haben, Markus Söder hat gesagt, es gibt in Deutschland nur einen Mann, der Anspruch hat, Kanzler zu werden. Und das ist Olaf Scholz.
Ja, richtig.
Ich hätte wirklich gerne das, ich hätte sehr gerne das Gesicht von Armin Laschet in diesem Moment gesehen. Also wie schwer die Wurst in seiner Hose lag, weil, ey, ohne Scheiß, also das fand ich. Das fand ich schon hart. Also das ist schon krasser Königsmord.
Ich hoffe, dass dieser Mensch, dass Laschet jetzt quasi verbrannt ist und durchgereicht wird und wir den Herrn nie, also nicht so schnell wiedersehen. Der hat der CDU definitiv nicht gut getan. Ja? Aber Amthor hat sein Direktmandat ja auch nicht gewonnen. Hast du es gesehen?
Nee. Ich habe nur gesehen, dass viele AfD-Politiker Direktmandate abgeben mussten.
Das ist leider auch die Kehrseite der Medaille. Amthor hat es nicht bekommen, weil er gegen die AfD verloren hat.
Oh, das ist
schade.
Wo wäre MacPom ist das doch, oder?
Ich glaube ja. Irgendwie erster, also dass man Direktmandat bekommen hat, die AfD, gefolgt von der SPD, gefolgt von der CDU. Ach, wieder so viel Politik, das macht traurig. Soll ich dir mal von was Unterhaltsamen erzählen, was gestern an mir vorbeigeflogen ist? So als Schlagzeile. Ein Künstler, Jens Hanning, hat, in einem dänischen Museum Kunstwerke abgegeben, die einfach nur weiße Leinwände waren.
Ah, take the money and run.
Ja. Genau.
Und das sie haben es ausgestellt. Das finde ich ja die Frechheit. Also das ist ja einfach
krass. Ich finde es großartig. Also ich finde es eine witzige Aktion und einen schönen Punkt, wo man darüber reden kann, ob das noch Kunst ist oder kriminell. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, folgendermaßen. Es ging darum, dass Jens Hanning oder wie auch immer er heißt, für ein Museum zwei seiner ehemaligen Werke reproduzieren sollte. Und um das zu machen, hatte das Museum ihm 1.500 Euro, glaube ich, bezahlt und Geldscheine im Wert von 70.000 Euro zur Verfügung gestellt.
Und Geldscheine im Wert von 70.000?
Genau, also Geldscheine. Geld. Ja, Geld. Also verschiedene Geldscheine, wahrscheinlich verschiedene Währungen. Ich kenne die ursprünglichen Kunstwerke nicht, die er reproduzieren sollte. Auf jeden Fall haben sie ihm 70.000 Euro in Geldscheinen noch gegeben, die, mit denen er diese Kunstwerke halt rekonstruieren sollte, weil die bestanden wohl irgendwie aus Geldscheinen. Was hat er gemacht? Er hat dann, als die Deadline war, das Ganze halt ans Museum zu liefern, hat er denen zwei weiße Leinwände geliefert und gesagt, das Kunstwerk heißt Take the Money and Run. Und er hat denen gesagt, ich habe die Kunstwerke nicht reproduziert, ich habe das Geld einfach behalten und hier zwei neue Kunstwerke euch gegeben. Und er hat zwei weiße Leinwände abgegeben. Finde ich sehr schön.
Das ist, haben die es denn akzeptiert? Also die haben es akzeptiert.
Ja. Meine Frau hat mir gerade noch gesagt, er hat ein Kunstwerk gemacht, das einen durchschnittlichen Jahreslohn gezeigt hat. Also aufgeklebtes Geld. Das sollte er wohl machen. Hat er dann nicht. Er hat dann nimm das Geld und hau ab gemacht. Und, das Museum. Ja, aber
die können ihn doch hart verklagen jetzt, oder?
Ja, das also wahrscheinlich schon, aber da stellt sich dann, ich glaube rein rechtlich, wirklich die Frage, kann man das als Kunst verkaufen? Also kann das Kunst sein oder ist das kriminell? Nein.
Auf der anderen Seite, als ich mal gesehen habe, dass ein New Yorker Künstler hat in eine Dose geschissen, also eine Konservendose, hat es versiegeln lassen, hat es ausgestellt und irgendwann floss seine mumifizierte Scheiße daraus, weil die Dose doch geschimmelt hat. Und dann hat er die Firma, die die Dose verschweißt hat, verklagt und gewonnen. Seitdem, Kunst ist sowas, weißt du, so Jonathan Mese, Gerhard Richter, also ja, natürlich gibt es große Künstler, es gibt auch leider genug, also der Kunstzirkus, das ist so eine Nummer, da fange ich gar nicht mit an, das ist ja sowas von bescheuert, was da teilweise für Summen gezahlt werden, für eine Rotze.
Der Kunstmarkt ist ein wunderbares oder eine wunderbare Möglichkeit für Geldwäsche, weil angenommen, du hast unglaublich viel Bargeld, dass du aus Drogenhandel oder sonstiges, dass du irgendwie sauber waschen willst. Ne? Was machst du damit?
Ja.
Du kaufst Kunst.
Aber du musst, das Geld kannst du ja nur zurückkriegen, indem du dieses Kunstwerk zum gleichen Preis wieder verkaufst.
An dieser Stelle mussten wir die Aufnahme kurz unterbrechen, weil der Herr Bielendorfer eine leichte Magenverstimmung hatte. Also Bielendorfers Bäuchlein war ein bisschen problematisch. Wobei, wir sind ja hier unter uns, seien wir ehrlich, der hat sich den Rest des Tages die Seele aus dem Leib gekackt. Deshalb haben wir die Aufnahme erst am nächsten Tag fortgesetzt. Also, der Kunstmarkt ist Geldwäsche, weil da meistens weder die Käufer noch die Verkäufer bekannt sind. Da läuft ganz, ganz viel anonym und da ist auch ganz, ganz viel nicht geregelt. Weißt du, so bei jedem normalen Geschäft, da muss man immer angeben, wer kauft denn was und wer verkauft denn was und so. Und das ist beim Kunstmarkt nicht zwingend so. Da wird auch ganz viel in so, die Dinger heißen, glaube ich, Zollfreilager oder so, zwischengelagert, dass irgendwie, dass Sachen quasi ein Land gar nicht verlassen, sondern in einem Bereich irgendwo am Flughafen zum Beispiel gelagert sind, was, also in die Schweiz macht das, glaube ich, sehr viel oder zumindest Händler in der Schweiz, wo die Kunstwerke dann am Flughafen gelagert sind, in so einer Grauzone. Es ist nicht wirklich die Schweiz, es ist aber auch nicht im Ausland, es ist so in der Transitzone. Also
so wie auf hoher See, dieser Bereich auf hoher See, der dann zu keiner gewissen Sache gehört. Oder
ja,
sowas,
genau,
ne?
genau das. Nur auf hoher See ist Kunstlagern irgendwie schlecht. Und das machen die dann an Flughäfen.
Hallo, frag mal Grandpa Simpson, bitte.
Stimmt. Mit den, hießen die nochmal?
Die Höllenhunde.
Die Höllenhunde, richtig, die Höllenhunde. Auf jeden Fall ist da auf dem Kunstmarkt ein riesiges Potenzial für Geldwäsche, weil halt die Käufer und Verkäufer nicht unbedingt bekannt sind und das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass dem Geld, das gezahlt wird, kein wirklicher Wert entgegensteht. Ne? Weißt du, wenn du eine Immobilie kaufst für eine halbe Million oder eine Million, wobei da auch relativ viel Geldwäsche betrieben wird, aber wenn du eine Immobilie kaufst für eine Million, dann steht dem ein Wert gegenüber. Ne? Da kannst du sagen, okay, diese Einzimmerwohnung in Köln, das Ding ist eine halbe Million wert, das ist reasonable. Ne? Aber du kannst ja nicht hingehen und sagen, diese Einzimmerwohnung
in Köln. War das jetzt ein Beispiel aus meinem Leben?
Weiß ich nicht. Hast du dir eine Wohnung in Köln gekauft? Hast du eine halbe Million dafür bezahlt in einer Einzimmerwohnung? Ich weiß es nicht, aber die Immobilienpreise sind ja gerade alle so wahnsinnig.
Die sind total crazy.
Dass du so eine Scheiße machst. Also ich meine, hier bei uns im Turm wurde eine Wohnung verkauft, ich glaube ein halbes Jahr nach unserer, und die war plötzlich 30.000 oder 40.000 Euro teurer. Nach einem halben Jahr. Irre.
Ja, das ist aber, weil du ein Investor bist, Reini. Du bist ein Costolani. Du bist jemand, wo die Leute sagen, worauf hat Reini, auf welchen Fonds hat er jetzt wieder sein Leben gewettet? Nee,
welchen Investor würde ich nicht in meiner Immobilie wohnen? Das ist ja das Ding, ne? Diese Investoren, die wohnen selten in ihren Immobilien.
Ja, du bist halt ein Kleininvestor, verstehst du? Du bist ein Kleinanleger. Du bist, Warren Buffett habe ich gestern gelesen, 100 Milliarden und 800 Millionen schwer. Also das ist ja schon ganz cool, weißt du, wenn du die 100 geknackt hast. Ich bin bei Instagram gerade vor den 100.000 Followern. Das ist ungefähr vergleichbar.
Ja, nah dran. Ungefähr genauso relevant.
100 Milliarden, Reini, das ist mal eine stabile Ansage. Was könnte man mit 100 Milliarden kaufen?
Oh, viel. Sehr, sehr viel. Warte mal, wir haben uns da doch mal, hatte ich dir nicht mal so eine Homepage gezeigt, wo es darum ging? Wie viel Geld?
Du hast mir gezeigt mit Bitcoin und Pizza. Das hast du mir mal gezeigt.
Nee, eine andere.
Was man von dem damaligen Bitcoin hätte bezahlen können.
Ja, es gab auch mal, ich glaube, warte mal, finde ich die noch? Es gab mal so eine Seite, wo du nachgucken konntest. Ich meine, die hätten wir uns auch schon mal angeguckt. Neil.fun hieß die. Neal.fun, also Neal Fun. Da sind so ganz, ganz viele Animationen und so, wo, oder so witzige Sachen, wo du nachgucken kannst, zum Beispiel, wer hat gelebt, als auch jemand anders gelebt hat, also Sachen, die man nicht so.
Wie wird die geschrieben?
Neal, N-E-A-L, Norbert, aha. Eva, Anton, ja. Lustmolch, Punkt, Ficken, Uno, NATO.
Danke, Reini. Bitte. Printing Money, Life Stats, Your Birthday. Okay, ich gebe jetzt mal meinen Geburtstag da ein. Was kommt denn?
Welche Seite davon hast du denn gerade benutzt? Weil da sind ja mehrere.
Life Stats habe ich benutzt
Life
davon.
Life Stats. Okay, ich weiß nicht, was Life Stats macht. Ich wollte aber eigentlich zu einer anderen.
Life Stats macht nichts.
Und zwar, geh nochmal zurück und geh mal ganz unten links auf Spend Bill Gates Money.
Spend Bill Gates Money, ah,
das ist
okay.
Ganz witzig, da hast du genau 100 Milliarden. Ne? Mhm. Und da kannst du jetzt mal gucken, was du dafür kaufen könntest.
Also hier ist ein Big Mac zum Beispiel für $2.
Ja, und dann kannst du mal gucken, jetzt kannst du mal so oft auf Buy klicken und kannst oben gucken, wie das Geld weniger wird. Ist witzig, ne?
Oh mein Gott. Ja.
Du kannst auch, da sind auch größere Sachen bei, die man kaufen kann, um mal zu gucken, wie schwer es wirklich sein kann, das Geld von Bill Gates auszugeben. Also ich weiß nicht, hier war es Bill Gates.
Das ist ja geil.
Jeden anderen beliebigen, ne? Also du kannst zum Beispiel unten die Mona Lisa kaufen für 780 Millionen. Ne? Kannst du halt so...
Da geht's schnell.
Ja,
da
geht's schnell. Aber die kann man nur einmal kaufen, weil die gibt's ja auch nur einmal.
Ah, das ist natürlich ärgerlich. Ich wollte jetzt 10 mit Mona Lisas kaufen.
Aber du kannst jetzt
Beispiel... Aber geil, dass das teuerste, was aufgeführt ist, überhaupt, also wir können ja mal durchgehen. Eine Boeing 747, eigentlich relativ ein Schnapper rein, die 148 Millionen?
Ja, weiß ich nicht, kann sein, ja.
Ist ja nix. Ja. Da war das ja nix, da kaufe ich mir 50 Stück von. Warte mal, ich kaufe mal 50 Boeing 747, einfach so.
Ja. Man kann auf der Seite auch direkt eine Zahl eintragen einfach und sagen bei, ne? Also genau.
Ich sag mal so, ich habe immer noch 92 Milliarden übrig.
Ja, richtig.
Also Bill Gates könnte theoretisch alle Boeing 747 der Welt kaufen. Ich kaufe mal 1000 Boeing 747. Ah, okay. Warte, nee, bei 657 ist Schluss. Ja. Ist das so, 650?
Dann reicht deine Kohle, glaube ich, nicht mehr.
Ach, das ist aber ein bisschen bitter.
Ja, das ist schade, aber ist schon...
Und das teuerste ist ein NBA-Team. 2 Milliarden kostet ein NBA-Team.
Ja, oder für eine knappe Milliarde kannst du auch ein Kreuzfahrtschiff kaufen. Überleg mal, das ist so viel Geld, du könntest dir 100 Kreuzfahrtschiffe kaufen. Der könnte zum Spaß, ne? Also man muss sich das mal überlegen, der könnte zum Spaß sich 2 Kreuzfahrtschiffe kaufen und die gegeneinander fahren lassen. Oder.
Warum habe ich auch gerade gedacht, gegeneinander fahren? Oder, das wäre doch was.
Oder mit einem anderen Millionär könnte der, also aber ohne Scheiß, der könnte Real-Life-Schiffe versenken spielen. Ich weiß nicht, was kostet so ein Flugzeugträger?
Steht doch hier bestimmt auch, ich glaube nicht.
Aber es ist schön, also die Seite an sich ist schön, die wollte ich dir ewig schon zeigen. Ich dachte, ich hätte die schon mal gezeigt. Du kannst halt da versuchen, 100 Milliarden auszugeben. Es gibt noch andere witzige Spiele auf der Seite, wo du zum Beispiel Printing Money ist auch witzig, wo wir gerade bei Geld sind. Bei Printing Money siehst du das Geld oder das Gehalt an dir vorbeilaufen in Form von Dollarnoten. Also Minimumgehalt von $7.25 die Stunde. Da laufen dann 7,25-Dollar-Scheine in einer Stunde an dir vorbei, also so animiert. Und das geht dann halt irgendwie runter bis hin zu was haben wir da? Military Spending zum Beispiel von den USA. Da sind es dann schon Geldbündel, die in einem Affenzahn an dir vorbeilaufen.
Das ist sehr geil gemacht.
Ist schön, ne? Ich finde die Seite auch echt toll. Also die ist...
Boah, also bei Spending Money kann einem aber ein bisschen schlecht werden. Ja. Also ich finde auch sehr schön hier Sell, Sell, Sell. Da ist aufgelistet, was Hersteller in der Sekunde verkaufen oder in der Minute. Also zum Beispiel, wenn du da drauf gehst, jede Sekunde werden in den USA 4 Boxen Cheerios verkauft. Cheerios sind so Frühstücksflocken.
Ja.
Jede Sekunde werden 6 Campbell Chicken Noodle Soups verkauft. Jede Sekunde. Und jede Sekunde werden 7 iPhones verkauft. Und
das
dann laufen
krass,
halt so,
ne?
iPhones von links nach rechts. Jede Sekunde. Ja. Dafür scroll ich 7 Wochen lang über Idealo, um zu gucken, wie billig ich es kriegen kann.
Ja. Weil du Geizhals bist.
Aber es wird noch geiler. Warte mal, hier, jetzt, brava, pizzas don't look healthy, at least the worst thing we consume. 75 Burger pro Sekunde bei Mc's. Und jetzt, wait, what? Wow, okay. Wie viele Amazon-Pakete in der Sekunde verkauft haben? Schätz mal, in der Sekunde, wie viele Amazon-Pakete verkauft werden?
Boah, weltweit.
In der Sekunde.
Warte mal, bei wie vielen Burgern waren wir 75 pro Sekunde? Ich sag mal 2000 oder so? Obwohl, nee, pro Sekunde.
222.
Ja, okay, aber pro Sekunde. Wahnsinn.
Genau, das sind, wir rechnen mal nach, 222 mal 60 sind 13.320 in der Minute. sind in der Stunde 799.200. Was geht in der Stunde, Alter? Mal, warte, 24 Stunden sind am Tag 19.180.800 Pakete Bestellungen bei Amazon.
Wahnsinn. Aber man bekommt dann so langsam eine Vorstellung davon, wie groß dieser Konzern ist oder was da auch an Logistik hintersteckt und so, ne?
Ja, obwohl wir haben ja schon öfters über Amazon so ein bisschen abgespottet und gesagt, ja, ey, tralala, ne? Also vielleicht nicht so gut von Arbeitsbedingungen. Da habe ich relativ viel Gegenbewegung bekommen, relativ viel Stress.
Ich glaube, es ist schwierig generell über irgendeinen Arbeitgeber zu sagen, da sind die Arbeitsbedingungen pauschal scheiße oder so. Das kommt wahrscheinlich bei ganz vielen, also gerade bei großen Unternehmen auch immer drauf an, wo du da bist, wo du da sitzt und was für einen Job du hast. Ich habe ja auch schon mal gesagt, eine Freundin von mir arbeitet bei Aldi, also jetzt nicht an der Kasse bei Aldi, sondern in der Softwareabteilung und das ist ein super Arbeitgeber. Und ich habe auch von Leuten, die bei Aldi an der Kasse sitzen, gehört, ist ein super Arbeitgeber. Aber genauso hörst du dann irgendwelche Geschichten von irgendeinem kleinen, Klatsch-Supermarkt irgendwo am Arsch der Welt, wo vielleicht der Marktchef ein Tyrann ist oder so und da ist halt ein scheiß Arbeitsbedingungen.
Ja gut, aber das kannst du natürlich nicht am Marktchef klar machen, aber es gibt ja schon Arbeitgeber, von denen bekannt ist, dass sie nicht so gut sind und dann Arbeitgeber, wo bekannt ist, dass der Google Campus ist ja immer so ein Beispiel dafür, dass ein Arbeitgeber sich Mühe gibt, dass die Leute irgendwie unter guten Bedingungen arbeiten, bla bla blub, ne?
Ja.
Das ist, aber jetzt zum Beispiel in der Corona-Krise kam ja raus, Google waren die Ersten, die Stress gemacht haben, wenn es um, warte mal, ich muss mal einmal kurz das Fenster zumachen, wenn es um Dings geht, um Homework Office, also Home Office. Das wollten die nämlich nicht. Also die haben die Bezüge um 30% oder so gekürzt für Leute, die im Homeoffice sein wollten. Was aber auch wiederum natürlich ein bisschen Sinn macht, weil die natürlich diesen riesigen Campus da hochgezogen haben oder Campi und dementsprechend natürlich auch wollen, dass die Leute da hingehen, ne?
Ja, es ist so ein bisschen die Frage, ob dein Arbeitsalltag da, wie der aussieht, ne? Ob du da in so Cubicles sitzt, also in so 2x2 Meter Büros und irgendwie 100 Leute in einem kleinen Raum oder ob du einen riesigen Campus hast, wo irgendwie einzelne Teams auch bestehend aus, weiß ich nicht, also kleine Teams, 10 Leute oder so, halt in einem großen Raum oder in einem größeren Gebäude sich aufhalten und so. Ich glaube, das ist da auch schwer pauschal zu sagen. Ich habe mit dieser Homeoffice-Geschichte und so in meinem Freundeskreis mitbekommen, dass das häufig bei so älteren Menschen der Chefetage, denen wichtig war, dass die Angestellten doch dann irgendwann bitte wieder im Büro sind und nicht im Corona-Urlaub oder so. Also da habe ich ganz, ganz unterschiedliche Sachen gehört. Ich habe aber im Bekanntenkreis auch Leute, die halt seit Corona im Homeoffice sind und bei denen das jetzt zum Dauerzustand erklärt wurde.
Ja, auch total Sinn für viele
wenn
Firmen.
Sie wollen.
Also ist ja klar.
Da habe ich mit Nikolas auch schon ganz viel mal drüber geredet. Noch lange vor Corona haben wir schon gesagt, es wäre viel, viel sinnvoller, Homeoffice als Standard zu setzen und das im Büro sein, wenn man eine Begründung hat, wenn man das braucht irgendwie, wenn man irgendwie ein kreatives Team-Meeting hat oder so, wo man sagt, da müssen die Leute im Büro sein, aber für ich sag mal 90% der Bürojobs, ne, ich rede hier nur von Bürojobs, also Sachen, wo du irgendwie vorm Rechner sitzt oder so, nicht jemand, der irgendwie eine Mauer hochzieht auf dem Bau, auch kein Bäcker und niemand, der irgendeine Form von Handwerk macht oder so, aber alle Bürojobs könnten ohne Probleme von zu Hause aus erledigt werden, was das damals, also wir haben damals schon gesagt, was das allein für unseren Verkehr in Großstädten bedeuten würde. Ne? Also ich weiß ja nicht, während Corona war, ne, stand unser Auto zum Beispiel nur rum. Also wir haben unser Auto kaum benutzt, weil wir kaum irgendwo hingefahren sind, weil das Pendeln halt weggefallen ist. Wir haben jetzt zum Ende von Corona gerade wir hatten zwei Autos, weil ich halt gependelt bin und Sonka, also meine Frau auch. Und wir haben jetzt gerade unser zweites Auto verkauft. Weil wir gemerkt haben, so, das stand jetzt seit knapp einem Jahr rum, bis die Batterie leer war irgendwann. Und dann haben wir halt gesagt, so, ey, komm, die Steuern und die Versicherung und so, das müssen wir uns nicht leisten, das Ding verkaufen wir.
Also, ja, das macht ja auch Sinn. Und sagen wir mal, Simplify Your Life ist ja auch eine sinnvolle Haltung. Aber trotzdem gibt es ja viele Leute, die zwei Autos dann brauchen. Wenn ihr das nicht benötigt, dann ist es ja völlig in Ordnung.
Nee, klar. Ich möchte auch niemandem sein Auto absprechen. Aber ich finde, gerade jetzt.
Da würdest du in Deutschland auch zum also würdest du wahrscheinlich Opfer eines Attentats werden.
Ne? Ja, ja, Hassobjekt. Ja. Ey, alles geht nur so. Ey, das ist so geil. Es ist ja gerade.
Nehmen Sie mir meine Kinder, aber nehmen Sie mir nicht meinen A5. Bitte, bitte, hier, das ist Jenny, sie ist 7. Ich tausche sie ein.
Freie Fahrt für freie Bürger. Es geht jetzt so, ich habe so ein großes Geheule rumbekommen auf Twitter und ähnlichem zum Thema Tempolimit. Ja, die Leute fühlen sich ja alle in ihrer Freiheit eingeschränkt, wenn sie auf der Autobahn nicht mehr 220 fahren dürfen.
Reini, wenn ich morgens nicht die Chance habe, im Berufsverkehr mit, sagen wir mal, Tempomat 260, mit meinem tiefer gelegten Benzer, eine Mutter mit ihrem Fiat Punto so leicht in die Leitplanke zu schieben, weil sie mir nicht schnell genug ist auf der rechten Seite, dann fühle ich mich nicht deutsch, Reinhard. Ich brauche ja, das. Danke.
Ich habe irgend so einen leicht unterbelichteten Menschen auf Twitter, irgend so aus so einer rechten Bubble, der hat geschrieben, zum Thema Tempolimit, die Durchschnittsgeschwindigkeit auf deutschen Straßen ist irgendwie so 120 oder so. Und da hat er geschrieben, wenn wir schon jetzt eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 120 haben, wofür brauchen wir dann ein Tempolimit? Dann werden wir auch nicht weniger Unfälle haben. Da ich mir so, verstehst du den Unterschied zwischen Durchschnittsgeschwindigkeit und Spitzengeschwindigkeit?
Das ist jetzt eine der weniger dummen Sachen, die zu dem Thema gesagt wurden, Reini.
Wir sind
im einzigen Land der Welt, also weißt du, ich meine, jedes andere Land, also selbst Länder, die so in Richtung Schurkenstaat gehen, haben sowas wie ein Tempolimit. Aber wir Deutschen, wir brauchen das. Wir brauchen das für unsere persönliche Freiheit. Ich bin erst froh, wenn ich morgens mit 300 auf der linken Spur Vollgas gebe. Das Beste sind so 18-Jährige, der Papa wohlhabend, die dann zum 18. oder zum Abitur an der Business-Uni, bevor sie dann BWL studieren, von ihren Eltern einen schönen BMW geschenkt bekommen. Und dann sagt der Julian, 18,5 Jahre alt, 12 Fahrstunden, jetzt fahre ich erstmal auf die, wo kann man besonders schön schnell fahren, Richtung Frankfurt runter, ne? Welche ist das nochmal, Reinhard?
Die A5.
Schön die A5 und schön gib ihm. Aber auf der linken Spur am besten Fahrenblinklicht einfach anlassen. Und links blinken, wenn man auf der linken Spur ist, damit jeder weiß, du kommst. Und wenn irgendjemand vor dir bremst, einfach reinfahren. Tote müssen sein fürs Tempolimit. Ich bin der festen Überzeugung, das ist wichtig.
Für alle,
die jetzt schreiben, ob ich spinne, ey, ohne Scheiß, ich bin ein ganz großer Freund des Tempolimits. Es würde niemandem schaden, wenn wir in Deutschland nur 140 fahren dürften.
120 reicht. Oder 130 als Max. 130 Max.
wäre okay, finde ich.
Ja, irgendwo. Hauptsache irgendwo ein Limit rein. Das ist auch so geil. Irgend so ein, ich weiß gar nicht, ob es FDP war oder CSU, irgend so ein Mensch hat dann auf Twitter auch sowas geschrieben wie, dass ein Tempolimit ja nur Augenwischerei wäre. Das wäre nichts, das hätte nichts mit Umweltschutz zu tun. Und in dem Moment denke ich immer so, schön, dass es Menschen gibt, die in Physik nicht aufgepasst haben. So etwas wie Windwiderstand.
Ja, und das war's bei dir.
So etwas wie Windwiderstand. Ne? Das geht, ne? Also wenn du schneller, dann
Reini,
viel mehr.
Ganz simpel.
Und so.
Wenn du schneller bist, also simpel, wenn du in ein Stauende reinrast mit 80, weil du von 120 auf 80 runtergebremst griffst, also weil das Stauende taucht vor dir auf, du hast 120 drauf, du schaffst es nicht mehr zu bremsen, aber du gehst auf 80 runter, auf 70 runter oder was weiß ich, dann wird sehr viel weniger passieren, als wenn du mit 240 da drauf fährst und auf 180 runterbremst. So simpel ist es. Kann mir auch keiner erzählen, dass es nicht so wäre, was den Spritverbrauch angeht, genau das gleiche Thema. Ab ungefähr 130 frisst jeder Wagen Sprit wie nur was. Und du kommst nicht schneller an. Es bringt halt einfach nichts. Es bringt nichts.
Ja, es ist total bescheuert. Also, aber das ist ein Politikum, ne? Das kostet Arbeitsplätze. Wenn du ein Tempolimit einführst, kostet das Arbeitsplätze. Das ist alles so dumm. Das ist alles so dumm.
Ja, Reini, von den Leuten, die das Tempo ins Auto einbauen. Das ist ja so. Es gibt ja so einen kleinen Mann, der steht beim BMW und bei zum Beispiel Mercedes, auch beim AMG, und der baut dann da das Tempo ein. Und wenn du dem jetzt sagst, hier Tempolimit, dann wird er nicht mehr gebraucht. Du weißt, dann geht er nach Hause zu seiner Frau, dann hat er dieses ganze Tempo noch übrig, was er sonst verbaut hätte, und dann weint er zu Hause über seinem Küchentisch mit seiner Kaffeetasse in der Hand über diesem ganzen nicht verbrauchten Tempo.
Ja, das Volvo, ne, hat ja, wenn ich mich nicht irre, ich glaube mittlerweile alle Autos abgeriegelt. Also zugegebenerweise bei 180 dürfte meinetwegen auch früher greifen, aber mit einem neuen Volvo kannst du nur noch 180 fahren. Auch wenn der Motor 250 hergeben würde. Bei 180 macht die, bei 180 sagt die Elektronik nein.
Ernsthaft? Ja. Das Ding gedrosselt?
Ja, die sind gekappt bei 180.
Und ist das so eine Idee, wie den Playboy jetzt nur noch in Bikinis zu machen, die dann nach zwei Folgen oder zwei Zeitschriften verworfen wurde, weil sie dann doch nicht so gut ankam? Oder sind die Volvo-Kunden einverstanden?
Nee, ich glaube, die Volvo-Kunden finden das eher gut, weil Volvo häufig, also Volvo ist ja jetzt nicht die Marke, wo der jugendliche 18-Jährige mit Papas Geld vorfährt und sagt so, ey, hier. Guck mal, Chica, neuer Volvo. Da passiert ja eher selten.
Hey, bitch, wanna drive my Skoda? Ja. I have a nice Skoda for you, you will look. Oh, passiert it's very selten, nice, ne? It's Nightcaller.
Nee,
ich bin ja Skoda-Fahrer. Skoda-Fahrer, bodenständiger Skoda-Fahrer.
Ich fahre ein
Und ich nenne es auch, weil ich tschechische Wurzeln habe, nenne ich es auch Skoda.
Skoda. Ich fahre ein Citroën mit Minimalausstattung. Der hat hinten
Sind
noch
Reifen
Kurbeln.
Dran oder musst du die Füße hochreiten? Nee. Musst du so Fred Feuerstein mit deine Füße durch den Boden hauen.
Nee, der hat die kleinste Motorisierung, wo ich gemerkt habe, so, da dürfte er mal ein bisschen mehr haben. Wenn man auf die Autobahn auffahren möchte, ist es doch ganz gut, wenn da links ein LKW ist und man doch nochmal, so zumindest so von 50 auf 80 beschleunigen könnte, wenn man einmal feste zutritt. Das wäre schon nicht schlecht. Geschenkt. Ansonsten mit Minimalausstattung, der hat, wenn du hinten die Fenster hoch und runter machen möchtest, hat der Kurbeln. Das kennen die Kinder heute gar nicht mehr. Ne? Wenn man Fenster hoch und runter machen muss.
Der Wagen hat wirklich Kurbeln?
Ja, hat der noch Kurbeln hinten.
Hat er denn Zentralverriegelung?
Ja,
also im Sinne
von,
aber auch mit Aussteigen und aufs Knöpfchen drücken und alle Türen gehen zu?
Ja, das hat er. Hat er. Aber ich glaube, da hört es dann mit Komfort auch auf. Das, also zumindest was so Extras angeht. Ein bisschen was hat der, aber so ganz nackte Autos ohne irgendwas an Extraausstattung bekommst du ja auch gar nicht. Also es sei denn, du kaufst irgendwie ein Dacia oder so. Dann kriegst du, wenn du zum Dacia-Händler gehst und sagst, ich will einen ganz ohne Ausstattung, ich will das Auto, ich will den Neuwagen für 7.000 Euro haben, für unter 7.000 Euro, bei dem ich noch, die Räder selber mitbringen muss, den will ich haben, dann kriegst du so einen, dann musst du aber auch wahrscheinlich ein halbes Jahr warten, weil die den erst produzieren müssen oder länger.
Ja. Das Faircar, weißt du, das Faircar, wo du dann selber Teile nach, es gibt ja das Fairphone, warum gibt es kein Faircar, wo ich einfach dann theoretisch mir per Amazon einfach einen neuen Motor bestelle und den dann oben so modular einsetzen kann?
Ich fände sowas ja gut, ne? Ich fände auch, wenn es mehr Sachen wie das Fairphone geben würde, fände ich das gut, so Sachen, die man noch reparieren kann oder wo man Sachen upgraden kann oder so.
Hier wird nichts mehr repariert, Reini. Hier ist der Pixelfehler drin in der Gesellschaft, Feierabend. Da wird nichts mehr repariert.
Wird weggeschmissen und neu gekauft, ne?
Genau. Das ist bedauerlicherweise. Weißt du, was ich letztens Schreckliches gesehen habe? Erstens, ein Kumpel zeigte mir ein Video von der Reifenverwertung, die wir Deutschen in Afrika,
viele Autoreifen werden ja nach Spiegel geguckt. Okay, ja.
Danke, Rainer.
Bitte.
Wir Deutschen, es ist ja so, dass die Autos, die hier nicht mehr verwendet werden, ne?
Ja.
Die werden ja Import. Genau, die gehen nach Afrika, ne? Aber auch viele der Recyclingreifen, die wir hier in Deutschland recyceln, werden ja dem Recyclingzyklus zugeführt, indem sie auf riesigen Containerschiffen nach Afrika gebracht werden. Und weißt du, was man da mit denen dann macht? Ganz dem Umweltschutzgremien zum Folge, die wir Deutschen nun mal haben, wo wir sagen, der grüne Daumen ist uns wichtig?
Verfeuern. Zum Beispiel.
Richtig, man fackelt die dann in der Wüste ab und ich spreche jetzt nicht von 10 Reifen, sondern ich spreche von einer Milliarde Reifen, die man einfach mit Benzin übergießt und irgendwo im Kongo in die Luft feuert.
Ja, man kann Reifen auch wirklich nicht gut recyceln, ne? So insgesamt. Noch ein Grund mehr, warum es vielleicht gut wäre, nicht so viele Autos zu fahren. Oder wenn man
kann man nicht, ist doch galvanisiertes Gummi, oder?
Ja, ist es, genau.
Ist es. Kann man das nicht irgendwie, weiß ich nicht, einschmelzen und irgendwas draus machen?
Es ist tatsächlich so, es ist nicht so, dass die Reifen alle irgendwie auf dem Müll landen oder alle verfeuert werden oder so. Die Industrie ist da schon bemüht, die sinnvoll zu nutzen und also sinnvoll in Anführungszeichen.
Also dieses Bild, was ich aus Afrika gesehen habe, da waren Reifen bis zum Horizont und es brannte einfach nur.
Ja, das ist auch wirklich ein Problem, aber das ist, glaube ich, ein strukturelles, also ein viel grundlegenderes Problem, das wir damit haben, wie wir mit dem afrikanischen Kontinent umgehen, mit allem Möglichen, also nicht nur mit Autoreifen, sondern wirklich mit allem. Bei Reifen ist es so, dass die zum Teil auch recycelt werden, als Dämmmaterial, Straßenbelag mit eingemischt werden und so weiter und so weiter. Aber ja, ich glaube, das große Problem oder das größte Problem ist einfach die schiere Menge, die wir als Gesellschaft produzieren. Ne? Und vielleicht kann man dann auch mal, weiß nicht, es gibt ja auch runderneuerte Reifen, wissen Leute auch nicht so, also oder wissen wenig Leute, werden einem, glaube ich, auch selten angeboten, dass man sowas mal haben möchte. Ich glaube, die Nachfrage ist da wirklich zu gering, dass Leute explizit sagen, ich hätte gerne mal runderneuerte Reifen, als dass das wirklich also ein Markt wäre. Die Leute wollen halt auch mit 250 über die Autobahn brettern, ne? Da möchte man sicher sein. Nee, ich glaube, Reifen, also diese Reifenberge sind schlicht und einfach das Problem, dass es so viel ist. Ich weiß nicht, wie oft wechselst du die Reifen an deinem Auto?
Wenn der Mechaniker sagt, die kannst du nicht mehr fahren.
Hast du so grob im Blick, wie oft das ist?
Boah, keine Ahnung. Alle 7 Jahre, 6 Jahre?
Okay, das ist aber dann schon lang, dann fährst du nicht so viel. Ich habe das bei unserem Wagen mitbekommen, weil dessen Leasingfahrzeug ist und du dann ja ne irgendwann, also du musst ja immer Reifen wechseln, den ganzen Scheiß. Und so grob über den Daumen ist nach 4 Jahren spätestens ein Satz Reifen durch, wenn du normal viel fährst. Also wahrscheinlich sogar eher 2 Sätze Reifen beim Auto. Wenn du viel fährst, kannst du alle 2 Jahre einmal einen 9 Satz Reifen draufziehen. Und jetzt bei der puren Menge an Pkw, die wir haben, ist das halt viel, ne, was da durchgehauen wird. Ich habe das noch deutlicher gemerkt, als ich noch Motorrad gefahren bin. Also Motorradreifen sind...
Weil das da noch schneller geht, oder?
Ja, Motorradreifen sind noch eine... Also erstens, du bist ja nur mit 2 Reifen unterwegs und Motorradreifen sind von der Gummimischung her noch eine gute Spur weicher, weil du ja mehr Grip brauchst. Ne? Wenn du so in einer Kurve halt so ne, mit irgendwie 45 Grad in so eine Kurve reingehst, dann möchtest du nicht, dass dir der Reifen wegrutscht. Das heißt, die sind von der Gummimischung her in der Mitte, wenn du so gerade auf der Autobahn fährst, relativ hart und zum Rand hin werden die weicher. Verschleißen aber dementsprechend auch mehr. Und wenn du dann noch irgendwie so eine Rennmaschine, sagen wir mal, fährst, ich bin ja nur so ein kleines Motorrad mit irgendwie knapp, ich weiß gar nicht mehr, wie viel PS ich hatte, das war nicht viel, irgendwie 60 oder so, das reicht schon bei so einem Motorrad, das irgendwie 170 Kilo wiegt, wenn du da 60, 70 PS hast, das reicht, um damit schnell zu fahren. Da bist du, wenn du viel fährst, auch so knapp einmal im Jahr dabei, den Hinterreifen zu wechseln.
Echt?
Also da kannst du, wenn du viel, viel fährst, kannst du sagen, nach einer Saison kannst du den Reifen wegschmeißen, wenn er halt wirklich viel fährst. Aber so nach 2 spätestens ist er durch,
würde ich sagen. Okay, das wusste ich nicht.
Das geht schnell. Und Motorradreifen sind teuer, richtig teuer. Also normale Autoreifen kriegst du ja irgendwie so das Stück, weiß nicht, für einen Fuffi oder so. Ne? Und beim Motorrad, je nachdem, was du fährst, was für eine Maschine, wie groß der ist und so, bist du so mit 130 für einen Reifen dabei.
Das ist schon nicht schlecht, aber du hast auch nur 2, das ist wieder ein Vorteil.
Das ist wieder ein Vorteil, ja, aber an sich ist Motorradfahren ein sehr teures Hobby. Das ist nichts, was man sagt so, ach, das mache ich mal nebenbei. Motorradfahren ist ein relativ teures Hobby.
Eben raus wollte, als ich von Afrika sprach und von den Autoreifen, ich habe letztens eine Doku gesehen über die Kobaltminen im Kongo. Da wird ja anders, Reinhard, wirklich.
Ja.
Und hier spricht jemand, der gerade in ein MacBook redet, neben dem ein Handy liegt. Also ich bin genauso schuld wie alle anderen. Aber wenn du das siehst, da wird dir einfach anders. Das ist unfassbar.
Ich sag ja, es ist jetzt nicht so, ja, dass die Reifenindustrie...
Afrika ist das Klo der westlichen Welt, aber das ist so unfassbar, was da gemacht wird. Also wie wenig Reglementierung es gibt, wie wenig Wert menschliches Leben dort ist, wie sehr wir unsere Wohlstandsgesellschaft, ich weiß, das sind alles Sachen, die ihr 1000-mal gehört habt, aber nur um das mal zu beschreiben, da sind Minen, die sind so groß wie Köln teilweise, also Löcher im Boden. Da drumherum sind inoffizielle Minen, das heißt Anwohner, die in kleinen Lehmhütten um diese riesigen Minengelände von riesigen Corporations herum wohnen. Und die graben dann so als so inoffizielle, illegale Mine drumherum Löcher, sterben reihenweise in diesen Minen, weil die Dinge halt nicht ordentlich gesichert sind und zusammenbrechen. Plus, dass dann Kinder da reingeschickt werden, auch Kinder in die... Also der Kobalt, muss man sich vorstellen, sieht so ein bisschen aus wie Katzengold oder so. Ist halt so ein Gestein, das leicht glitzert und man erkennt es dann auch. ist aber auch giftig und alles, was drumherum ist an Erden, ist halt auch giftig. Ja. Und unfassbar, da stehen Kinder bis zu den Knien tief in giftigem Wasser nachts und waschen Kobaltkristalle aus für unseren Verbrauch in der ersten Welt, in der First World, wenn man so möchte.
Ja.
Und sterben dann mit 20 Jahren an Vergiftung.
Ja, das ist bei dem Gold und ähnlichen, also auch dem Gold, das in deiner Elektronik vorkommt, und so ist das ähnlich. Also wenn du dir da mal Gedanken zu machst und dir das mal anguckst, du findest Dokumentationen darüber ohne Ende, aber es ist was man gerne wegdrückt, weil es halt unangenehm ist. Da sitzen Leute, nehmen alte Handys, ne, schreddern die und waschen die Edelmetalle da mit irgendwelchen Cyaniden aus, also hochgiftigen Sachen, oder mit Quecksilber. Also da siehst du Leute, die mit bloßen Händen halt mit Quecksilber irgendwo Edelmetalle auslösen und auswaschen und so.
Aber wie geht denn sowas? Also wie wäscht man denn was mit Quecksilber aus? Ich kenne diese Story von Quecksilber wird in Flüsse geleitet, um Gold zu erkennen und so. Oder Quecksilber ist ein Abbauprodukt oder so. Ich, ehrlich gesagt, ich weiß es überhaupt nicht. Ich kenne mich da gar nicht aus. Aber jetzt bei Kobalt zum Beispiel, was tut denn das? Das ist ja ein Mineral, ne?
Ja. Nee, Kobalt ist ein Element. Oder?
Okay. Ja, ist ein Element. Ja. Okay. Und was tut das jetzt? Also warum ist das unbedingt notwendig, um unsere Handys zu bauen?
Das kann ich dir sagen. Also diese ganzen seltenen Erden, wie sie auch so schön heißen, also Kobalt ist jetzt ein Metall, aber das gilt auch für seltene Metalle, für seltene Erden und so weiter und so weiter. Also diese ganzen Elemente, die wir in kleinsten Mengen aus dem Boden kratzen, es ist deren physikalische Eigenschaft, die so wichtig und so interessant macht für die Elektronik, die wir benutzen. Wenn du zum Beispiel dir unsere Computerchips anguckst, ne? Die bestehen aus Silizium, und wenn du jetzt Halbleiter damit bauen möchtest, ne? Also Computerchips, irgendwelche Dioden und so weiter, dann musst du dieses Silizium, was an sich ein Halbleiter ist, also was Strom ein bisschen leitet sozusagen, musst du dotieren, nennt man das, also gezielt verunreinigen, damit man damit Bereiche in dem Silizium macht, die Strom besser leiten und Bereiche, die Strom weniger gut leiten, um daraus dann halt Elektronik, also Bauteile bauen zu können. Und dieses Dotieren macht man dann mit halt Elementen, die im Periodensystem drumherum sind. Und jetzt müsste ich mir mal kurz ein Periodensystem angucken, was da so drumherum ist. Moment, Periodensystem. Hättest du mich das vor einem Jahr gefragt, hätte ich es noch gewusst, weil ich da noch täglich mit so einem Scheiß gearbeitet habe. Wie schnell man vergisst, wenn man das nicht mehr macht. Silizium drumherum ist, was haben wir da? Einmal aufmachen. Drumherum haben wir Aluminium und Phosphor zum Beispiel beim Silizium, mit dem man das dotieren könnte. Dafür brauchst du dann Phosphor. Oder wenn du Leuchtdioden haben möchtest, weiße Leuchtdioden, also eigentlich sind das blaue, dann brauchst du, ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube blaue sind aus Gallium und Arsen oder so, also dann brauchst du halt diese Sachen, und so hast du für jeden Sensor, den du bauen möchtest, für jedes Halbleiterelement, also für jede Diode, jeden Prozessor, den du bauen möchtest, brauchst du halt zwar immer nur geringe Mengen, aber du brauchst halt andere Stoffe, die im Periodensystem zumindest in der Nähe liegen. Das liegt daran, dass die eine andere elektronische Struktur haben und du damit die elektrische Leitfähigkeit des ursprünglichen Materials verändern kannst. Und deshalb braucht man so eine Scheiße.
Und das lässt sich nicht, wie nennt man das nochmal, synthetisieren?
Nee, es sind Elemente. Das ist etwas, das so in der Natur vorkommt. Natürlich kannst du Elemente umwandeln. Ne? Du kannst aus einem Element ein anderes machen, dann brauchst du aber große, große Teilchenbeschleuniger, viel, viel Energie, und das geht auch immer nur in Kleinstmengen. Zum Beispiel dieser alte Traum, aus Blei Gold zu machen, was die Alchemisten immer machen wollten, ne, im Mittelalter und so. Das hat die Physik mittlerweile, oder das hat die Physik geschafft. Also es gibt Physiker, die haben aus Blei Gold gemacht, aber so auf atomarer Ebene quasi. Ne? Also da nimmst du dir ein paar Bleiatome, bestrahlst die, ballerst mit Neutronen und sonst was drauf, und irgendwann wird daraus halt Gold. in irgendeinem Zerfallsprozess. Aber das ist halt nichts, was auch nur annähernd funktioniert, um das Zeug irgendwie zu gewinnen. Ne? Also Elemente, also ein chemisches Element ist ja der kleinste Baustein von einem Material, der noch die chemischen Eigenschaften dieses Materials hat. Ja, und das geht darauf zurück, dass ein Element eine gewisse Anzahl an Protonen und Neutronen im Kern hat und eine entsprechende Anzahl von Elektronen drumherum. Und die Elektronen drumherum bestimmen die chemische Eigenschaft am Ende. Und das kannst du halt nicht künstlich her, also du kannst es nicht jetzt sagen, okay, ich brauche irgendwie, weiß ich nicht, ich brauche Kobalt, dann nehme ich mir mal ganz, ganz viel Stickstoff, nimm da jeweils ein Elektron aus der Hülle weg und irgendwie noch einen Proton aus dem Kern und plötzlich habe ich Kohlenstoff. Das funktioniert halt nicht. Also das geht nicht, sondern diese seltenen Erden oder seltenen Materialien, die musst du dann tatsächlich halt irgendwo herbekommen, ne? Aus irgendeinem Erz rauslösen oder so. Aus irgendeiner Verbindung und die dann gewinnen. Und das ist, je nachdem, was für ein Material man da braucht, halt schwierig. Vor allem ist es schwierig, wenn man sich mal anguckt, wo weltweit so die Vorkommen davon verteilt sind. Ne? Also die Bodenschätze, das sind ja die klassischen Bodenschätze einer Nation. Und da haben die afrikanischen Länder relativ viel. Aber
das ist ja das Unfassbare, ne? Dass diese Länder eigentlich viel reicher an Bodenschätzen sind und wir kommen als First World und bauen das ab.
Ja.
Und auch andere Länder, China etc., kommen dahin, nehmen den Menschen die Grundlage ihres Lebens weg, den Reichtum, den sie eigentlich durch ihr Land haben, und lassen nur eine Höhle zurück. Das ist wirklich unfassbar.
Was da passiert. Also man hat das nicht
aber
so.
Aber wir unterstützen, Rani, du und ich, wir reden drüber und wir unterstützen es ja trotzdem, weil ohne Handy geht ja auch nicht.
Unterstützen, es ist jetzt nicht so, dass ich eine Cadmium oder eine was weiß ich was Mine in eine Kobaltmine irgendwo in Afrika subventioniere und sage, hier sind meine $100,000, mach daraus mehr in den nächsten 2 Jahren, sondern es ist nicht unterstützen, sondern es ist, man nimmt es in Kauf, ne? Man schiebt es halt weg, aber das hast du bei so vielen Dingen, ne? Also du kannst ja auch nicht alleine die Welt retten. Du kannst genauso gut sagen, also wenn du dir das alles bewusst machen möchtest, ne, dann dürftest du ab sofort kein Fleisch mehr essen, keine Milch mehr trinken, du musst alles an Elektronik, was du hast, abgeben und als Asket irgendwo
in die Einsamkeit ziehen. Das ist mir klar, das weiß ich, ne? Ja. Genau, das weiß ich, aber das war jetzt kein personalisierter Vorwurf an dich. Es geht nur darum, dass unser Lebensstandard, das Leben, das wir heute führen, ohne diese Sklaverei nicht vorstellbar
wäre. Das ist nicht möglich. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir zum Beispiel in Sachen Klimawandel eine höhere Verantwortung haben, weil wir einfach verantwortlich sind für mehr Treibhausgase, die wir ausstoßen. Ne? Wir haben einen viel, viel höheren Pro-Kopf-Ausstoß. Und natürlich kann jetzt, also man kann das nicht jedem Einzelnen als Verantwortung aufbürden, das funktioniert nicht und das ist auch nicht zielführend, aber wir können jeder Einzelne kann versuchen, auf kleiner an dieser Stelle ist der Kater über die Tastatur gelaufen und hat die Aufnahme kurz unterbrochen. Ja, wir sind Profis. Jeder Einzelne von uns kann sich überlegen, muss ich da jetzt unbedingt hinfliegen oder kann ich eventuell auch mal die Bahn nehmen oder so, ne? Oder bei Kleinigkeiten, ne? Muss es jetzt unbedingt jedes Jahr ein neues Telefon sein oder vielleicht sowas wie wirklich das Fairphone unterstützen, wenn man möchte, wenn man sagt, da
also du meinst das zurecht, Kleine, das okay. Was man tun kann.
Ja, also man kann zumindest, also wir haben ja letztes Mal schon darüber gesprochen, so Bewusstsein, also ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, ist halt schon okay, ne? Oder sowas wie, muss ich mit meinem Auto mit 200 über die Autobahn brettern oder tun es nicht auch 120. Das heißt nicht, dass jeder von uns ab sofort nur noch Eukalyptus kaut und irgendwie mit dem Lastenrad über die Autobahn fahren muss. Ne? Das ist, ne? Aber zumindest ein Bewusstsein dafür entwickeln und irgendwie mal anfangen, hier und da sich zu überlegen, brauche ich das wirklich? Muss das sein? Ne? Ein bisschen bewusster leben, ein bisschen kleiner, ne? Also einfach mal anfangen und zu überlegen, wie man das ändern kann. Es wird auf jeden Fall nicht unendlich so weitergehen, wie wir oder die Generation unserer Eltern gelebt haben. Das geht einfach nicht.
Nicht. Vielleicht haben wir beide ja Glück genug, früh genug zu sterben, dass wir vom Untergang der Welt nicht mehr so viel mitkriegen.
Wahrscheinlich hängt bei uns, klebt bei uns das meiste Blut an unseren Fingern mit der Elektronik, die wir benutzen. Und weil da sind wir beide tatsächlich Opfer. wir benutzen sehr viel und bei allem, was in irgendeiner Form halt auf Mikroelektronik beruht, wo du Materialien brauchst, um Bändermodelle von Halbleitern zu verändern, das ist alles nicht für klimaneutral und für Menschenrecht zu haben.
Ich finde es aber gut, dass du jetzt auf die Flashlight aus Bambusholz umgestiegen bist, die komplett mit Handbetrieb funktioniert. Keine Batterien mehr, keine Alkali mehr. Einfach ganz ehrliches Holzbumsen. Das ist auch ein erster Schritt, den mancher gehen sollte. Und ich finde, dass du da am Start bist für uns als Menschheit. Ich danke dir, Rainer Trempfer.
Ja, ich habe mir gedacht, irgendwas muss ich ja auch tun. Ne? Ich meine, ich habe bei dir das Modell mit den Schweineschwarten gesehen. Dachte ich mir, ah, weiß ich nicht. Ist mir
oh
nicht,
Gott,
ist mir
Trempfer,
nicht
du widerliches nee. Schwein.
Was man da auch nicht unterschätzen darf, ne? Es ist viel, viel, viel sinnvoller, ne? Weil es gibt dann häufig falschen Aktionismus. Es ist viel, viel sinnvoller, auch klimatechnisch, sein altes Auto, das irgendwie 15 Jahre alt ist, ne, noch 5 Jahre weiterzufahren, bis es wirklich nicht mehr geht, als sich ein neues, klimafreundlicheres zu kaufen. Ne, das erzählt einem ja zum Beispiel die Autoindustrie oder viele andere Industrien auch immer gerne, ne, so Greenwashing par excellence. So, wir sind jetzt viel klimafreundlicher. Guck mal, dieses Auto hat 50% weniger CO2-Ausstoß oder so. Kauf dir doch ein neues. Ne. Klar, kannst du machen, ist aber am Ende in der Summe für die Umwelt schlechter, weil das ganze CO2 und die Ressourcen, die aufgebraucht werden, um ein neues Auto zu produzieren, da musst du sehr, sehr lange fahren, um das wieder rauszufahren. Ne? Also auch bei alter Technik, benutzt das Zeug, bis es wirklich nicht mehr geht oder bis es halt kaputt ist oder so. Ne? Deshalb ist es kann zum Beispiel auch in Anführungszeichen besser für die Umwelt sein, wenn du, sagen wir mal, ein iPhone oder so hast oder dein iMac oder was weiß ich nicht was, den du 6 Jahre lang benutzt, als wenn du dir alle 2 Jahre lang irgendwas anderes neu kaufst.
Ich verbrenne das zusammen mit meinen Reifen. Ich bin aber umweltschonend, also ich fackel das halt alles direkt bei mir zu Hause ab, um Afrika
schön
nicht zu
Kamin,
beschäftigen.
Ne?
Genau, direkt im Kamin. Ich schiebe das alles hier in so einen großen Ofen in meinem Wohnzimmer und am Ende geht's halt dann oben aus dem Dach raus. Aber das stört in Afrika absolut niemanden. Gut, meine Nachbarn, denen fallen die Augen raus und die Kinder von denen haben keine Haare mehr. Aber an sich eine gute Lösung. Eine gute, verträgliche
eine
Lösung.
Das ist eine ehrliche Lösung.
Eine ehrliche Lösung, um die dritte Welt zu schützen. Das ist mein, ich zerstöre Deutschland, um die dritte Welt zu schützen. Das ist doch ein Ziel.
Ich glaube, wir haben wirklich alle so den Kontinent Afrika viel zu wenig auf dem Schirm in unserem Alltag. Und eigentlich sollten wir alle mal, also auch du und ich mal versuchen, das mehr in unseren Alltag reinzubekommen und bewusst zu machen, ne? Dass Afrika auch nicht mehr, also wir haben ja alle so ein Klischee im Kopf davon, ne? Afrika ist halt das hungernde kleine Kind mit der Fliege im Gesicht, ne? Also das, was uns, nee, ernsthaft, es ist böse, aber das ist doch das, was also zumindest in meiner Bubble mir in den 90er Jahren irgendwie in der Kirche von Miserio oder sonst was, so von den Hilfswerken, wir sammeln Spenden, als Bild von Afrika vermittelt wurde. Das ist ja totaler Bullshit, ne? Also da hast du auch Metropolen, die durchtechnisiert sind und so weiter und so weiter. Das ist halt ein Kontinent, der auch gerade, also was heißt gerade, ein Kontinent, der halt wächst und Industrialisierung, also sich industrialisiert und so. Das ist halt, also wir haben, glaube ich, ein komplett falsches Bild einfach von diesem Kontinent.
Das haben wir, glaube ich, wirklich, Reini, aber das werden wir heute nicht mehr ändern können, denn wir sind jetzt in der letzten Minute von Alliteration am Arsch angekommen.
Ja.
Wenn ihr eine Meinung darüber habt, wie wir mit Afrika umgehen sollten, wenn ihr eine Meinung darüber habt, ob Reinhard Remford einfach mal live für Patrons, vielleicht gehen wir bei Patreon, wir machen Patreon-Account, der erste Patreon-Account, wo man was extra kriegt, wenn man Patron ist, während du die Bambus, das Bambus-Flashlight-Bums. Das fände ich ganz schön eigentlich. Da würde ich auch für zahlen, das wäre es mir wert. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns heute wieder zugehört habt bei der neuen Folge Alliteration am Arsch. Heute war alles ein bisschen auseinandergesplittet. Wir haben über 2 Tage hin und weg aufgenommen, weil ich gestern abbrechen musste, weil ich spontan Durchfall bekommen habe. War nicht so schön.
Nee,
aber jetzt...
Also ich habe mal so ein Grummeln im Hintergrund gehört und plötzlich hörte ich so, oh nee, ich muss weg, Ende. Ja, und daher dieser Schnitt.
Dieser kleine Schnitt zwischendurch, der ist euch gar nicht aufgefallen. Ich habe ihn jetzt trotzdem nochmal offenbart, damit ihr ein bisschen Problem, also ein bisschen Mitgefühl mit meinen gastroenterologischen Problemen bekommt. Wir haben euch sehr lieb, wir küssen eure Äuglein, bleibt bei Alliteration am Arsch, bleibt uns treu. Das war die neue Folge und einen Song wünsche ich mir auch noch, Reini, weil du hast dir ja schon einen gewünscht.
Ja. Was denn?
Weißt du was, ich tue auch einfach was von, ich mach Polizei von Böhmermann. Nee, ach du Arsch, ich mach Polizei drauf von Neo Magazin.
Ah, auch
das
schön.
Muss man ehrlich sagen. Das ist schon ein gutes Ding. Kann man nichts sagen. Wo sind denn? Warte mal, ist das Jan unter Jan Böhmermann?
Liegt nee, Polizistensohn, oder?
Polizistensohn? Ah, okay, hat er einen eigenen Account für.
Ja, ist doch ein alter Ach, Ego ja, geschaffen. Poliz. Der Rapper heißt Polizistensohn. Ich finde auch ich Recht kommt, finde ich auch ziemlich gut davon.
Ja, es ist alles gut gemacht. Also ja. Muss man den einfach lassen. Unglaublich gut gemacht. Ach, Reini, schade, dass wir nicht so begabt sind. Dafür sind wir hübsch. Ja. Also habt noch einen schönen Tag. Wir küssen euch und bis bald, meine Süßen. Bleibt uns treu.
Tschüss. Tschüss.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.